Ja Leute, wir sind mittendrin im Herbst. Der Philipp trägt dicke Hoodies. Die Sonne lacht nicht mehr, selbst in Köln nicht, vorübergehend. Und wir sind nach Berlin, nach Köln, vor München, vor Frankfurt und vor Chicago, also mittendrin im Spaß. Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, ne, so, wenn man so verdichtet sich anhört, ne, dann ist schon ganz schön Herbst. Ne? Wie ist es bei dir? Du hast so dicke Klamotten an, was ist los?
Ich habe dicke Klamotten an und ich bin auch, mir ist noch ein bisschen fröstelig hier zumute, muss ich sagen. Ich komme gerade von draußen, von der Kita zurück und irgendwie jetzt so seit wirklich zwei Tagen hat sich morgens das schon nochmal deutlich geändert. Ich weiß noch, dass wir sowohl am Wochenende als auch am Feiertag nochmal relativ schön draußen waren, wo man auch in kurzen Sachen noch wandern konnte. Oder ja, wandern, spazieren gehen, wie auch immer man da das definieren möchte. Wenn Leute sagen, Wandern hat immer automatisch mit Bergen zu tun, das ist natürlich jetzt in Regensburg nicht so gegeben, aber längere Zeit draußen wandern, mit einer Kraxe verbringen sozusagen. Das war super, das war toll. Da hatten wir ja nochmal wirklich Temperaturpeaks um die 25 Grad. Also wirklich Spätsommer, Frühherbst, Traum, wie auch immer man das definieren möchte. Goldener Oktober. Und jetzt seit ein paar Tagen, morgens auf dem Weg, wie gesagt, Richtung Kita, wenn man da irgendwie vor 8 unterwegs ist, halb 8 draußen. Ich habe heute Morgen gedacht, hey, puh. Ich hätte A, eine dickere Jacke vertragen können und B, irgendwas an den Händen, weil wenn man einen Kinderwagen schiebt, dann habe ich gemerkt, bis man dort ist, beziehungsweise wieder zurück ist, ist fresh. Also der Herbst kommt jetzt, wobei mit einem Blick auf deine Ankündigung, auf dein Intro, Ralf, ich glaube, einige der Starterinnen und Starter vom vergangenen Wochenende hätten sich die Temperaturen vielleicht schon ein bisschen eher gewünscht.
Ja, wobei ja die allermeisten, die ich so kenne, den Herbst so als ihr Lieblingslauf Jahreszeit definieren, ne? Also ich im Prinzip auch, ja, weil ja, für Winter ist mir eigentlich egal, aber im Sommer ist es mir oft wirklich zu warm. Ne? Das muss ich halt leider sagen, bin ich irgendwie, ich habe sonst gar kein Problem mit Hitze, aber beim Laufen ist irgendwie, dann laufe ich lieber nicht.
Dann läufst du lieber, dann läufst du im Sommer lieber direkt halt bei Sonnenaufgang um 5:30.
Falscher Account.
Selten.
Ganz falscher Account. Nee, tatsächlich hatte ich ja so einen kleinen geheimen Plan für das letzte Wochenende und hatte mir überlegt, ach, ich mache so einen kleinen Härtetest, weil ich für die nächsten Monate mir ja so eine kleine Idee zusammen bastel, die ich noch nicht verrate. Und machst du mal einen kleinen Härtetest und läufst einfach mal ein paar Kilometer beim Köln-Marathon mit, Deutsche Meisterschaften, im Marathon Deutsche Meisterschaften. Aber ja, wie ihr wisst, eine der größeren Halbmarathon-Veranstaltungen auch im Rheinland, weil das da schon sehr lange immer prominent mit verfolgt wird. Habe mich dann aber doch dagegen entschieden und bin lieber 2 Stunden Radfahren gegangen, weil ich ja am Tag der Deutschen Einheit dann noch beim Münsterland-Giro gefahren bin. Und habe ich gedacht, wenn du jetzt irgendwie lange läufst, dann ist das vielleicht auch nicht so cool. Nachher tut doch noch eine Sehne weh, weil das wollte ich ja auch mal testen. Dann habe ich es lieber gelassen. Aber es war am Sonntag morgens sogar okay. Es war schon jetzt nicht mehr so sommerlich warm, sondern es hatte so einen ganz leichten Herbststich. Ne? Aber die letzten Tage war hier jetzt deutlich auch morgens, also herbstlicher, so wie du sagst. Ja, bei euch ist natürlich jetzt bald wieder Eisschollen und so, aber... Ja, das
ich warte
ja
schon drauf. Nicht. Eisschollen, Dauernebel, Abstinenz von Sonnenstrahlen, also das wird jetzt demnächst wieder losgehen. Das schlägt dann auch sehr plötzlich um meistens. Aktuell zum Glück noch nicht. Wie gesagt, Sonne kommt schon raus, wenn man jetzt dann irgendwann gegen Mittag oder früh Nachmittag oder die Möglichkeit hat, draußen irgendwo windgeschützt zu sitzen, dann ist das tatsächlich noch sehr, sehr angenehm. Aber ja, heute Morgen 5 Grad, da dachte ich mir auch schon kurz mal, ich habe also wirklich im Begriff aus der Tür raus, dachte ich mir, gehe ich nochmal rein, hol mir eine andere Jacke? Nee, geht schon. Und dann dachte ich, frisch. Obwohl der Weg jetzt nicht ganz so weit ist, aber trotzdem. Aber ich glaube tatsächlich, dass es für ganz viele Menschen ähnlich ist, wie du schon geschrieben hast. Ich merke schon, der zweite Kaffee fehlt noch. Gesagt hast, dass diese heißen Sommertemperaturen, ich meine, es ist nicht jedermanns Sache, sehr früh zu laufen, dann ist es ja wahrscheinlich meistens so eher danach der Arbeit, sprich später Nachmittag, Abend. Da ist natürlich im Hochsommer richtig, richtig warm. Und jetzt sind so ein bisschen diese laufbareren Temperaturen, wo es jetzt noch nicht so richtig winterlich frostig ist, aber wo man ganz angenehm draußen unterwegs sein kann.
Das ist ja auch das, was ich tatsächlich nicht so richtig verstehe an dieser Marathonrennerei, ja, weil die allermeisten laufen ja tatsächlich im Herbst. Das heißt ja, dass man im Sommer die vielen Kilometer und die langen Läufe machen muss. Ja, also das spreche ja schon für mich dagegen. Das ist ja, wenn du jetzt einen Frühjahrsmarathon anstrebst, doch deutlich anders, weil du auf Stirnlampe komme ich gleich auch nochmal. Auf Stirnlampe komme ich gleich auch nochmal. Ich wollte gerade sagen,
du hast dann diesen Dunkelheitsaspekt, der natürlich auch nicht unbedingt jedem zusagt. Ich meine, laufbandtechnisch ist man natürlich da ein bisschen autarker, hat aber auch nicht jeder zu Hause stehen, beziehungsweise findet vielleicht jetzt auch nicht jeder super. Da ist natürlich das Problem für die normalarbeitende Bevölkerung, da gehören wir beide nicht dazu, Ralf, weil ich meine, wir sind ja, was auch immer, wie man unser Berufsbild bezeichnet. Also ich meine, du bist Journalist, wir sind so, also nennen wir es freischaffend in dem, was wir so machen und nicht machen. Das heißt, wir haben jetzt nicht so die klassischen Arbeitsblöcke, wo man so in einem Büro ist, weil für diese Menschen ist halt ein bisschen bitter, dass sowohl morgens, wenn du ins Büro gehst, als auch wenn du Nachmittag rauskommst, es ist immer dunkel. Man kann da schlecht jetzt so in der Mittagspause. Manche können in der Mittagspause laufen gehen, aber ich glaube, viele können es nicht. Und das ist vielleicht das andere Manko an der Wintervorbereitung auf einen Frühjahrsmarathon, wenn auch natürlich sicherlich die Temperaturen oftmals, ja gut, Februar ist vielleicht auch ein bisschen anders, aber vielleicht sogar trainingsfreundlicher sind, sagen wir mal, wenn wir nicht ganz die krassen Minusgrade haben. Ja, gibt's genau. Gibt's ja in Köln eh nicht. Ihr habt wahrscheinlich dann im ganzen
Winter
minimals Temperaturen von 10 Grad und ansonsten zwischen 10 und 15.
Das ist halt richtig. Ich bin mal gespannt, wie sich das so in den letzten Jahren, in den nächsten Jahren entwickelt, weil wir hatten ja die letzten Jahre schon ganz, ganz selten überhaupt mal Schnee. Also, ja. Dass es mal geschneit hat. Schnee sowieso nicht, sondern dass es mal geschneit hat. Oder jetzt mehr als ein oder zwei Tage mal Minustemperaturen. Das kommt ja praktisch gar nicht mehr vor. Gut, da hast du natürlich auch immer den Rhein. Ne? Ihr habt ja eigentlich auch die Donau, die eigentlich da dann immer wärmer sind. Ja, und dann verhindern, dass es so super, super kalt wird. Ja, das hat ja immer so einen Einfluss, ja. Aber gut, haben wir heute mit euch vor? Wir schauen natürlich nochmal auf die Veranstaltung der letzten Tage zurück. Also bei uns wirkt ja immer noch, also ich glaube auch bei vielen von euch, auf jeden Fall merken wir das an den Zuschriften, wirkt ja schon Berlin halt noch so nach. Da schauen wir uns nochmal ein bisschen genauer die Leistungen von Assefa an. Wir vertiefen nochmal die Schuhdiskussion, weil die natürlich auch galoppierend weitergeht in alle möglichen Richtungen. Schauen natürlich auch auf das kommende Wochenende, ja, mit großem Interesse auf den weltberühmten, nein, nicht Chicago-Marathon, da schauen wir auch hin, weil da gibt es auch ein paar spannende Geschichten, ja, sondern auf den München-Marathon, ja. Weil, ja, ihr hört absolut. Jetzt, Achtung, Achtung, also, ihr hört jetzt den Experten des Bayerischen Rundfunks, da ist er, Philipp
Flieger. Ja, ich freue mich jetzt für einen anderen Sender schon wieder am Mikrofon sitzen zu dürfen. Wie Ralf schon gesagt hat, für den Bayerischen Rundfunk, da bist du ja nicht ganz unschuldig dran, Ralf, dass ich diese Gelegenheit bekommen habe. Du hast das ja so ein bisschen vermittelt. Und da freue ich mich drauf, denn wir haben natürlich auch wieder sehr gute deutsche Beteiligung, zumindest mal im Männerfeld. Möchte ich natürlich auf jeden Fall schon mal Sebastian Händel ankündigen. Mit dem habe ich tatsächlich am Montag schon mal telefoniert. Um mich natürlich auch auf die Sendung vorzubereiten, um ein bisschen zu hören, wie seine Vorbereitung gelaufen ist, was er so vorhat. Und da kann ich zumindest schon mal hier ein bisschen vorwegnehmen, dass Sebastian sich auf jeden Fall einiges vorgenommen hat. Und das endet nicht bei einer persönlichen PB, sondern da ist auf jeden Fall, er hat sich mehr richtig. Er meinte, das sollte auf jeden Fall mal drin sein. Nein, okay, das vielleicht jetzt nicht ganz, aber ihr könnt euch das ja sicherlich selber denken. Oder am besten schaltet ihr am Sonntagmorgen um 8.55 Uhr den Bayerischen Rundfunk ein. Dann wird das da sicherlich auch noch ausführlicher besprochen werden. Aber ja, ihr habt sicherlich ja die Ergebnisse der letzten Wochen mitverfolgt. Und wenn nicht live, dann sicherlich bei uns hier im Podcast. Insofern könnt ihr euch ja sicherlich ungefähr vorstellen, was für eine Richtung das gehen wird. Die Bundeskadernorm und die Olympianorm liegen ja nicht ganz so weit auseinander. Und ich glaube, das ist aktuell für alle Deutsche oder die meisten deutschen Spitzenathleten halt einfach die Marke, an der man sich oder der Bereich, an dem man sich versuchen muss, weil was willst du auch sonst machen? Also das ist halt jetzt so die, ich habe spaßeshalber gesagt und dann musste Sebastian lachen, meinte so, es scheint wirklich so, 208 ist das neue 210 irgendwie. Also da, wo man früher gesagt hat, man muss sich auf 210 probieren.
Tatsächlich die andere Orientierung ja probieren, eben stattfinden muss. Also wenn du ja eine finanzielle Absicherung durch den Bundeskader, also Absicherung, eine finanzielle Ergänzung durch den Bundeskader haben möchtest, dann musst du eben ja diese Zeit laufen. Ja, es hat dann eben schon ein paar Vorteile. Trainingslager, Zugang zu Trainingsorten, zu
USPs.
Ja, Olympiastützpunkten, zu entsprechenden physiotherapeutischen oder ärztlichen Versorgungspunkten und so weiter und so weiter. Also da sind schon ein paar wesentliche Dinge, die damit zu tun haben. Aber was verändert das? Fängst du dann plötzlich an, anders zu trainieren oder ziehst überall in deinen Durchschnittskilometern auf deinem Trainingsplan zwei Sekunden ab oder was passiert da?
Also es ist halt, glaube ich, inzwischen ein bisschen so eine Friss- oder Stirb-Mentalität, die da Einzug hält, die ein bisschen natürlich auch von oben aufoktroyiert ist und wo du halt als Athlet für dich, glaube ich, entscheiden musst, ich probiere das jetzt einfach, ob es realistisch ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich glaube, bei Sebastian ist es auf jeden Fall möglich, weil er hat natürlich auch gute Zubringerleistungen, das muss man mal sagen. Er ist in Berlin dieses Frühjahr wieder Halbmarathon-Bestzeit gelaufen, auch unter 62 Minuten. Das ist jetzt schon mal eine Marke, wo das rein rechnerisch möglich ist. Er hat mir das auch sehr plausibel erklärt, wenn man die Marathon-Vorbereitungen vergleicht, beispielsweise so zum Debüt letztes Jahr in München, dann die Vorbereitung auf Wien, wo er leider kurz vor dem Rennen dann eine Verletzung noch bekommen hat, die ihn auch maßgeblich im Rennen beeinträchtigt hat. Und wenn das alles, diese Werte natürlich besser sind, dann will man natürlich schneller laufen, als was man vorher schon gemacht hat. Und wenn es dann halt darum geht, wo setzt man diesen Bereich vielleicht fest, dann versucht man sich natürlich jetzt eher eben klar, Olympianorm liegt bei 2.18, Bundeskadernorm haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, weil das natürlich für Hendrik Pfeiffer eine sehr wichtige Marke auch war als Sportsoldat mit 2.08.50. Ich bin echt rückblickend, ich meine, ich habe mich von vielem in den letzten Jahren, glaube ich, eh schon freigemacht, was so Verbandsförderungsthemen anbelangt, insofern war das für mich nicht mehr ganz so wichtig, aber ich bin inzwischen noch froher als man, die Entscheidung hatte andere Gründe, so, also sicherlich Familie etc. war, wollte ich auch mehr Zeit haben, aber ich denke mir, mit dem ganzen Druck, der danach dann auch noch auf die aktuelle Generation an Top-Leuten wirkt, da bin ich echt froh, dass ich es nicht mehr machen muss. Also das klingt jetzt sehr, sehr hart, also mit der Sportart sozusagen ins Gericht zu gehen, aber es ist einfach eine andere Zeit heute, als es vielleicht noch vor einigen Jahren der Fall war. Und vielleicht finden es manche gut, aber ich sag mal, mit vielen, und ich nenne jetzt die Namen nicht, aber mit vielen, mit denen ich natürlich gesprochen habe, egal ob Frauen oder Männer, aus der Riege meiner Ex-Kollegen, da gibt es jetzt wenige, die es geiler finden, als es früher war, sagen wir mal so. Es ist einfach, das Anforderungsprofil an Sportlerinnen und Sportler wird wesentlich höher, sei es durch ein steigendes internationales Niveau, sei es durch eine öffentliche Erwartungshaltung, sei es durch Vorgaben, die irgendwelche Verbände oder Institutionen machen. Und ich glaube nicht, dass viele deswegen befreiter Sport treiben können, aber man ist halt irgendwie dann jetzt in diesem Hamsterrad drin sozusagen. Und was hast du für Optionen? Entweder, wie gesagt, es ist halt friss oder stirb. Entweder du versuchst dich da zu unterwerfen und ob realistisch oder nicht, zu versuchen, da irgendwie neue Dimensionen vorzustoßen, die aber, wie du schon gesagt hast, ja auch nicht ganz so einfach sind. Du kannst ja nicht einfach irgendwie das Doppelte noch trainieren, du kannst versuchen, smarter und keine Ahnung, ja, ein paar Stellschrauben hat man. Aber die andere Option ist halt, den Rücken zu kehren. Und ja, also Beweggründe bei mir anders, aber ich denke mir heute, wenn du jetzt in der Situation wärst, also ich meine, das ist eine junge, neue Generation, die da jetzt da ist. Ich war einer der letzten Alten. Ich möchte mir den Jungen jetzt gerade hier nicht mehr tauschen. Also jung in Anführungszeichen, auch ein Hendrik und so, die sind ja auch alle schon 30, aber natürlich immer noch für Marathonläufer vergleichsweise jung und vor allem verglichen zu mir, also meinem Alter jetzt, sind die natürlich, das ist eine andere Generation, die jetzt danach kommt und ja, es ist irgendwie, wenn ich überlege, wie es war bei mir damals, als ich so alt war wie sie, das war ja dann bei mir kurz so nach Olympischen Spielen, das war noch alles ein bisschen menschlicher oder, ja, ist immer schwer, wenn man im Spitzensport versucht, von Menschlichkeit zu sprechen, aber von realistischeren Dimensionen oder Sphären. Der Sprung jetzt ist für viele halt richtig groß. Es ist erfreulich, dass einige das schaffen. Wenn man mal sieht, Hendrik hat sich auch deutlich verbessert. Samuel Fitwi hat sich von seinem Debüt brutal verbessert. Ich glaube für mich, von meinem bescheidenen Niveau, das ich hatte oder was mir mal in die Wiege gelegt wurde sozusagen, sind diese Bereiche nicht unbedingt realistisch. Also ich glaube, ich hätte irgendwo überall so ein bisschen Boden liegen lassen. Ja, Halbmarathon wäre ein bisschen schneller gegangen, Marathon wäre ein bisschen schneller gegangen. Aber so eine 2.7, 2.8, wo du heute ja, eigentlich musst du eine 2.7 drauf haben, um eine gesicherte 2.8 laufen zu können, weil es hängt ja auch immer ein bisschen von der Tagesform ab, von den Umfeldbedingungen. Das hätte ich bei mir als ohnehin nicht mehr gesehen. Unter 2,10, ja, hätte ich mir zugetraut. Eine 61 im Halbmarathon, schwierig, glaube ich, hätte ich auch nicht drauf gehabt. Und deswegen, für die Jungs jetzt nicht unrealistisch. Für Sebastian, ich drücke ihm jetzt schon die Daumen. Ich glaube von dem, was er erzählt hat, dass das gut werden kann. Das Feld ist in München sicherlich ein bisschen anders, als wir das jetzt vielleicht von Berlin, Frankfurt und so weiter kennen. Er wird da in der er wird als Deutscher in der internationalen Spitzengruppe sicherlich mitlaufen, weil die werden Richtung 2,8 und vielleicht ein bisschen schneller Richtung Streckenrekord angehen von den Athleten, die bisher gemeldet sind. Also es wird auf jeden Fall auch ein spannendes Rennen. Vielleicht gibt es sogar einen deutschen Sieg, das wäre natürlich spektakulär. Aber das ist halt insgesamt jetzt heutzutage für alle ein bisschen anders. Auf Frankfurt werden wir nachher noch ein bisschen zu sprechen kommen. Da haben wir nämlich festgestellt, dass manche Marathons versuchen, wieder mehr in Spitzensport zurückzukommen, so würde ich es jetzt mal nennen. Also das ist, wie gesagt, das ist einfach eine Beobachtung, das ist wertfrei, aber München war über viele Jahre, hat keine große Relevanz gehabt, sage ich jetzt mal, außerhalb des Breitensports. Es ist ein toller Marathon, eine tolle Stadt. Es hat jedes Jahr viele tausende Menschen bewegt sozusagen, das ist toll. Spitzensport war da über viele Jahre nicht, einfach keine Prio, würde ich jetzt mal sagen. Es gab keine nennenswerten Profifelder und das muss ja auch nicht, ist einfach eine Entscheidung, muss man nicht machen. Da wurde aber letztes Jahr dann versucht, was zu ändern. Ich glaube, das war ein bisschen der Anlass, 50 Jahre nach den Olympischen Spielen 72, das hat man irgendwie als Anlasspunkt genommen, zu sagen, hey, wir wollen mal wieder Geld in die Hand nehmen, wir wollen gucken, dass wir Streckenrekorde bei Männern und Frauen bekommen, wir wollen wieder versuchen, deutsche Top-Läuferinnen und Läufer zu haben. Und so kam Sebastian praktisch letztes Jahr überhaupt nach München für sein Debüt. Finde ich rückblickend einen smarten Move, beim Debüt vielleicht sogar zu sagen, ich gehe jetzt nicht zu den ganz großen Adressen direkt wie Berlin. Mein Berlin ist immer eine Reise wert, wissen wir alle, aber es ist vielleicht auch zum ein bisschen mehr so Underdog und ein bisschen mehr bei sich sein und nicht so viel äußere Erwartungshaltung. Und das hat er super gelöst. Ich meine, 2:10:37 in München zu laufen, ist natürlich schon mal ein sehr, sehr starker Einstand. Und in Frankfurt, das können wir nachher noch vertiefen, ja, haben wir natürlich auch schon mal ein bisschen vorausgeschaut, um zu gucken, was können wir da für deutsche Geschichten vielleicht im Vorfeld euch ja auch hier noch erzählen und präsentieren. Und da wird es eher dünner, hat man so den Eindruck, was deutsche Top-Läuferinnen und Läufer anbelangt, auch international bin ich mal gespannt. Da habe ich jetzt noch keinen Einblick gehabt in die vorläufige Starterliste. Aber ich weiß noch, ich kenne auch noch die Zeiten, wo Frankfurt, wo es damals noch darum ging, ob man vielleicht sogar in Frankfurt einen Männerweltrekord läuft oder sowas. Die Zeiten sind jetzt aktuell nicht mehr ganz so greifbar, glaube ich.
Ja, das sind ja viele Aspekte, die da zusammenspielen. Also erstmal ist ja jetzt auch die deutsche Laufszene in der Qualität nicht unendlich.
Aber viel mehr, als wir es vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren hatten.
Klar, viel mehr. Nur wir waren ja jetzt irgendwie auch happy, dass in Berlin deutsche Felder da waren. Ja? Also dass nicht nur immer einer da oder zwei da gestartet sind, sondern dass dann halt wirklich auch ein Wettbewerb unter den Deutschen stattgefunden hat.
Richtig.
Das finde ich auch immer noch von der Herangehensweise total richtig und wichtig, dass es sowas gibt wie: Das ist das Rennen, wo die großen Qualifikationen gewuppt werden sollen. Ja?
Ja.
Aber wenn sich gleichzeitig ja München, und wir kommen ja gleich noch auf Köln, das war am letzten Wochenende, ja auch dazu entschließen, sich wieder leistungssportlich zu orientieren, weil die Verläufe zwischen München und Köln waren jetzt sicher unabgesprochen nicht unähnlich, ja, weil da hat man sich länger zumindest von deutschen Topläuferinnen und Läufern verabschiedet, hat eine andere Orientierung als sicher auch als stimmungsvoller Marathon, als sehr, wie soll ich sagen, spaßorientierter Stadtmarathon präsentiert. Aber ja auch das Signal zu sagen, nee, wir wollen die deutschen Meisterschaften haben, ist ja klar, zurück zu einer Leistungsorientierung, also ganz vorne, aber natürlich auch hinein bis in alle Altersklassen. Das ist ja klar, weil da kommt halt einfach dann Zusätzliches an leistungsorientierten Läuferinnen und Läufern, die nicht nur in An- und Abführung sagen, hey, wir wollen einen schönen Marathon laufen oder wir wollen vielleicht einen ersten Marathon laufen oder sowas, sondern da geht es ja dann halt eben auch in den Altersklassen um Platzierungen und um Medaillen. Und dann wird halt so ein Feld oder so ein potenzielles Feld von deutschen Starterinnen und Startern halt endlich. Ne? Das ist das, was ich meine. Ja, weil ja jetzt ja auch, wenn du dir die Platzierungen der deutschen Meisterschaften in Köln anschaust, ist das ja jetzt nicht die die vorher gedachte Top 8 oder Top 10 der der Starterinnen und Starter aus dem Deutschen Leichtathletikverband. Ja, so ist es nicht. Es war trotzdem ja ein spannendes Rennen, wo leider jetzt ja nicht alle Träume aufgegangen sind. Ja, also Stichwort Johnny Dahlke, wo man ja gedacht hat, okay, mit den Vorleistungen, ja, eben auch ja eine Halbmarathon-Leistung, eine 10-Kilometer-Leistung, die in deinem Bereich ja waren, ja.
Aber besser, ja, also im Halbmarathon sogar besser.
Ja, aber er ist leider ja nicht durchgekommen. Ja. Das war ja mal schade. Und am Ende gewinnt einer aus der Trainingsgruppe von Isabel Baumann und und Hannah Klein, ja, mit
Lorenz Baum, also ja, mit den kenne ich natürlich auch schon lange.
Wollte ich gerade sagen, den musst du doch von zu Hause noch kennen, ne?
Genau, ich glaube, Lorenz ist ein bisschen jünger als ich, aber kenne ich natürlich, weil man sich früher schon oft gesehen hat und der läuft ja schon auch schon wirklich wahnsinnig lange. Das ist jetzt kein Quereinsteiger, sondern der ist eigentlich schon immer dabei, sicherlich früher auch mal auf kürzeren Strecken erstmal auf der Bahn aktiv gewesen. Aber freut mich natürlich mega, dass jemand, der so lange leidenschaftlich einen Sport betreibt und jetzt vielleicht nie, sage ich jetzt mal, der klassische Aspirant war, dass er da mal deutscher Meister werden kann oder sowas. Der hat natürlich schon diverse Mannschaftserfolge und so all das gehabt, natürlich auf Landesebene sicherlich Erfolge gehabt, aber der hat sich brutal verbessert, der ist unter 2 Stunden 16 geblieben und ist da vollkommen zu Recht deutscher Meister geworden. Ich sag mal immer so, es ist ein bisschen Segen und Fluch zugleich, da gibt's natürlich jetzt verschiedene Lager, da gibt's irgendwelche vielleicht neidische, missgünstigere Menschen, die sagen, ja, so ein deutscher Meistertitel im Marathon, der ist doch nichts wert, weil die guten, in Anführungszeichen, ich spreche jetzt nur aus anderer Perspektive, bitte nicht mir das anlasten jetzt so, aber gibt's bestimmt auch Leute, die dann sagen, ja, die guten, die rennen ja Berlin oder was weiß ich was, die rennen Valencia und rennen da Topzeiten, die deutlich schneller sind wie eine 2:15. Aber das ist halt so, es kann nur jemand gewinnen, der auch antritt.
Und exakt, immer meine Diskussion. Ich sage mal, ja und, dann sollen die da starten. Und wenn sie nicht starten, genau, dann richtig. Ist Meisterschaft einfach ein wertiger Titel, fertig.
Genau, die gleiche Diskussion gab es auch schon ab und zu mal, kriegst du dann ja auch nie direkt mit, weil da haben die Leute die Eier ja nicht in der Hose, sondern das kriegst du ja nur über Umwege mit. Das, was weiß ich, ich bin auch schon ein paar Mal deutscher Crossmeister geworden auf der Langstrecke. Und da hieß es auch, ja, aber dann war der nicht da oder der war nicht da. Wie wäre das dann ausgegangen? Da denke ich mir halt auch, ja Leute, dann kommt halt. Und dann schauen wir, wie es ausgeht. Aber so im Nachgang anderen Leuten zu versuchen, eine Leistung abzusprechen, wie vielleicht, weiß ich nicht, ich hoffe, es ist nicht der Fall, aber möglicherweise auch jemand, jetzt beim Lorenz, finde ich bodenlos, ehrlich gesagt.
Ja, man möchte meinen, das ist echt eine deutsche Haltung. Ne? Also, weißt du, einfach mal zu sagen, ja. Hey, geil. Ja, übrigens, Lorenz, genau. Ne? Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, arbeitet der Vollzeit als Elektriker.
Mit Sicherheit. Ja, das glaube ich so. Sofort. Beruf hätte ich jetzt nicht gewusst, ja, aber genau.
Leute,
und rennt Marathon in 2:15
die allermeisten hoch. Also von uns müssen was anderes machen als laufen für ihren Lebenserwerb, ja.
Richtig.
Und richtig. Das ist jetzt nochmal zusätzlich einfach ein Achtungszeichen. Will ich gar nicht sagen, ja, und so einer wird deutscher Meister. Bullshit, sondern ja, einfach nur mal ein Achtungszeichen. Ja, der ist als richtig. Läufer da angetreten und ist deutscher Meister geworden und hat gute Leute hinter sich gelassen, die versucht haben, schneller zu laufen, aber es nicht geschafft haben. Ja, sind nicht angekommen. Richtig. Es war eben auch. Dann hinten raus 10.30 Uhr Start, ja, hinten raus schon warm, ja, es war sommerlich, es war 25 Grad am Sonntag, ja, das ist halt richtig, muss ich jetzt keinem von euch erzählen, ja, da habe ich gejammert, dass ich im Sommer überhaupt joggen gehe, ja,
ja.
Also das war schon nicht ganz einfach.
Also da denke ich auch, dass er womöglich sogar noch schneller kann, ne, unter regulären Bedingungen, das soll seine Leistung gar nicht schmälern, sondern ich glaube einfach, dass da sogar noch mehr drin ist und das ist doch großartig, also das ist doch einfach, das ist doch toll, aber ja, nichtsdestotrotz, du hast natürlich recht, jetzt verteilt sich natürlich. Wir haben mehr, eine viel breitere Spitze im Marathonbereich in Deutschland aktuell, Männer wie Frauen. Es ist wahrscheinlich es ist die Hochphase des deutschen Straßenlaufsports gegenwärtig. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder welche geben, die sagen, ja, wir hatten aber früher auch eine Uta Pippig, wir hatten früher eine Katrin Dörre-Heinig, die haben auch internationale Marathons gewonnen. Ja, da sind wir jetzt vielleicht nicht mehr, weil insgesamt, glaube ich, weltweit die Professionalität im Straßenlaufbereich, Marathon, Halbmarathon, auch einfach jetzt nochmal eine andere ist als in den 90er Jahren. Das muss man sagen. Es gibt kaum eine Nation, wo es nicht Top-Marathonläufer gibt. Die ganze Schuhthematik haben wir auch schon mal angerissen, trägt auch dazu bei, dass mehr Leute, glaube ich, ein gutes Niveau sich erarbeiten können, weil die Schuhe mehr verzeihen im Training, sage ich jetzt mal, mehr Belastungs Volumen auch erlauben. Und deswegen ist das weltweite Niveau auf einem nie dagewesenen Level, aber auch das nationale Niveau ist dementsprechend mitgewachsen. Und es ist doch total schön, dass wir jetzt wirklich so viele Top-Leute haben, die sich natürlich aber auf verschiedene Events verteilen. Und ja, in dem Jahr war jetzt eben der große Fokus für viele sicherlich Berlin. Und ich finde es auch gut, dass das so war. Das ist wiederum von den Leuten, die Berlin rennen. Das war die andere Seite, die ich noch erzählen wollte zu deutschen Meisterschaften. Ich musste mich auch schon ab und zu angreifen lassen dafür, dass man bei deutschen Meisterschaften nicht gestartet ist, weil dann hieß es immer, boah, das ist die Entwertung von deutschen Meisterschaften, dass da die Top-Namen nicht rennen und was fällt denn ein, das ist ihnen gar nichts mehr wert, die laufen nur noch für Geld, die geht es gar nicht mehr um die Ehre. Ja, es geht auch um Geld und es geht auch, wenn man Marathon irgendwann rennt, um die wenigen Chancen, die du in einem Jahr hast, und da willst du natürlich die bestmögliche Option vielleicht auch haben, um eine internationale Quali oder eine Bundeskadernorm oder was auch immer zu laufen, und dementsprechend verteilt sich das einfach ein bisschen, aber ich sehe das nie als für oder gegen irgendwas, sondern es ist einfach, jeder muss so seine individuelle Entscheidung treffen, was er für sich als beste Option erachtet, wenn er ein halbes Jahr Vorbereitung in so ein Rennen steckt. Das ist nicht gegen eine deutsche Meisterschaft, das ist auch nicht unverdient, wenn jemand dann mit einer vielleicht nicht so starken, in Anführungszeichen nicht so starken PB gewinnt. Ich beziehe das jetzt einfach mal auf Amanal Petros, der jetzt deutschen Rekord gerannt ist. Ja, das ist natürlich deutlich schneller als eine 2:15 hoch, aber so what? Also wer deutscher Meister werden will, muss bei deutschen Meisterschaften starten. Wer vielleicht sagt, ich will das bestmögliche Szenario haben, der rennt dann vielleicht aus deutscher Sicht in Berlin oder in Valencia oder wie auch immer. Und ist alles gut, so wie es ist. Das ist, ich sage immer, mehr Optionen bereichern eher den Sport. Und deswegen finde ich es schön, dass München wieder ein bisschen zurückgekehrt ist, zu sagen, wir wollen auch Topfelder haben, wir wollen auch für deutsche Athletinnen und Athleten eine gute Bühne bieten. Also überleg mal, das habe ich auch zu Sebastian gesagt, wie geil wird es sein, wenn du jetzt womöglich wirklich mit der Spitzengruppe den Marathon rennst. Ich habe noch nie mit dem Bayerischen Rundfunk zusammenarbeiten dürfen. Ich freue mich darauf. Ich weiß jetzt nicht genau, wie da geplant ist mit Fernsehzeiten etc. Oder wie da die prozentualen Verteilungen sind, was man zeigen will. Aber so wie ich das bisher jetzt in den Vorgesprächen mitbekommen habe, wird das wieder so eine klassische Marathon-TV-Übertragung sein, wie man das kennt, also auch mit Reportern an der Strecke, mit Szenen von der Strecke, aber auch mit Fokus auf Spitzensport, und das ist doch toll. Und wenn Köln eben auch sagt, hey, wir wollen deutsche Meisterschaften ausrichten, wir wollen wieder Top-Leute nicht nur zum Halbmarathon haben, der Halbmarathon ist in der Vergangenheit schon echt oft sehr gut besetzt gewesen aus deutscher Sicht, aber wir kehren auch wieder ein bisschen zurück, dass wir gute Athletinnen und Athleten im Marathonbereich bei uns haben wollen, das ist doch toll.
Ja, und der Punkt ist ja auch, das haben wir, glaube ich, letztes Jahr in Hannover schon diskutiert, vorletztes Jahr schon, wo wir gesagt haben, okay, es ist doch irgendwie auch mal geil, wenn die Felder so konzipiert sind, dass deutsche Läuferinnen und Läufer eben eine Chance haben, um den Gewinn mitzulaufen. Ja?
100%.
Weil ich kann natürlich hingehen und immer sagen, yo, ich hole mir jetzt schnelle Läuferinnen und Läufer aus Afrika, ja.
Das geht sehr leicht,
ja. Eben auch mit allen Problemlagen, die damit zu tun haben. Ja? Also sowohl was Logistik angeht, was Manager angeht, was Doping-Geschichten angeht und so weiter. Das kauft man sich alles damit ein. Ja? Und schaut euch mal die deutsche Laufszene an. Das ist immer wieder von mir auch ein herzhaftes Plädoyer an die German Road Races. Ja? Überall wird so verfahren. Ja?
Ja.
Sagen wir mal fast, oder in den allermeisten Fällen wird so verfahren. Man kann sich auch anders orientieren. Ja, indem man sagt, okay, ja, wir konzipieren uns anders. Ja, wir fokussieren uns anders. Und dann ist eben auch es einfacher für viele Läuferinnen und Läufer aus dem Kontext, den wir gerade gesagt haben, ja, die jetzt bei den deutschen Meisterschaften waren, die in München laufen, Geld zu verdienen. Eben auch mit den Zubringerwettkämpfen Geld zu verdienen. Ja, aber wenn selbst die 200 und 500 und 1000 Euro bei den kleineren und kürzeren Laufveranstaltungen an Manager gehen, ja, weil glaubt bitte nicht, dass die Sachen direkt an die Läuferinnen und Läufer aus Kenia gehen, die dort starten. Das ist nicht der Fall. Ja, auch wenn es jetzt wieder einen Shitstorm von der Seite gibt, ja, aber das ist einfach nicht der Fall. Ja, und dann ist das natürlich auch so ein bisschen eine Sache, die man mal kritisch hinterfragen darf, ja, was da eigentlich befördert wird. Ja, und was eben dazu beiträgt, eine deutsche Laufszene möglich zu machen, oder sagen wir mal eine europäische Laufszene möglich zu machen, weil in vielen europäischen Ländern tatsächlich anders verfahren wird. Ja, in Großbritannien ist natürlich eine Laufszene auch so groß, die sind nicht darauf angewiesen. Ja, die haben trotzdem dann hervorragende Ergebnisse und wirklich große Felder, ja, weil die Laufszene da viel tiefer noch ist, als sie bis jetzt in Deutschland ist. Ja, weil ich glaube, es ist eine kleine Veränderung da. Es sind einfach mehr Leute, die auf einem bestimmten Niveau laufen können. Das gilt jetzt nicht nur für Marathon, sondern auch für die Sachen darunter.
Ja. Würde ich fast sagen, aber das ist jetzt, da bin ich jetzt, ja doch, ich würde fast sagen, muss ich nochmal überlegen. Nein, ich glaube schon, ich glaube das Niveau, es ist schon ein gewisser Trade-off. Wir haben immer, ich bin da ja wirklich einer der großen Befürworter oder wie soll ich sagen, ich weise immer gerne darauf hin, wir haben in Deutschland nach wie vor super viele Talente in der Leichtathletik, im Laufen auch. Ja, ich komme gebürtig aus einer Region, wo sogar, finde ich, überproportional viele Lauftalente herkommen. Baden-Württemberg, warum auch immer, weiß nicht, ob es in der Luft liegt oder warum es so ein zähes Volk ist, ich weiß es nicht.
Weil es bei euch keinen Schulbus gab und ihr mit dem Ranzen unter dem linken Arm die 12 Kilometer zur Schule laufen musstet.
Ja. Aber es ist wirklich so, aus Baden-Württemberg kommen unfassbar viele Talente, aber insgesamt deutschlandweit, ich möchte jetzt kein Bundesland pushen, aber wir haben viele, viele Talente. Es wird aber auf der Bahn ein bisschen weniger, finde ich. Also ich habe schon, wenn wir jetzt beim Laufen bleiben, ja, nicht im Allgemeinen gesprochen, sondern beim Laufen, würde ich sagen, die Dichte im Top-Bereich würde ich jetzt definieren, international auch dann für Deutschland startend, so wie ich früher auch, ne? Ich war jetzt, wie gesagt, nicht bei der WM, aber das so, dass man mal EM-Niveau auch hat, es wird ein bisschen weniger, weil zumindest im Langstreckenbereich dann viele früher Richtung Straße abwandern. Und das muss jetzt nicht schlecht sein, dafür haben wir jetzt halt viel mehr interessante Entwicklungen und auch Fights und all das auf der Straße. Aber wenn wir jetzt nochmal zur WM zurückgehen, ich meine, ich war jetzt nie gut genug, dass ich über 10.000 mich für eine WM qualifiziert habe, aber wie viele Starter hatten wir da im Laufbereich, Ralf? Du warst ja da vor Ort, wir können jetzt vielleicht nochmal kurz rekapitulieren, das kriegen wir zusammen, aber im Männerbereich hatten wir jetzt nicht viele. Was hatten wir? Wir hatten Nils Vogt,
10.000.
Nils, super, super Typ, super, ja. Mann, hat jetzt sicherlich mit den Verletzungen in der Saison einfach große Schwierigkeiten gehabt, aber der ist da sicherlich auch noch, ist nicht ausgereizt, das ist wirklich jemand im 27-Minuten-Bereich, top, okay, Hammer ein. Ja.
Karl Behlendorfer, drei Hindernis.
Genau, wir hatten Sam Parsons über 5.
Ja, Mo hat es ja leider nicht geschafft, hatte ja noch
gehofft. Genau, gut, das sind zwei Top, genau. Top-Leute, ja. Aber 800 haben wir gar niemanden mehr.
Nein, 800 hatten wir keinen.
1500 haben wir auch niemanden mehr, oder? Hatten wir 1500
doch,
dabei?
1500 war Amos.
Ah doch, okay. Oh, ja, gut, vergesse ich manchmal, weil USA, aber ist natürlich vollkommen richtig.
Den Amos Badesmeier, ja.
Genau. Bei den Frauen ist ein bisschen mehr.
Olivia Gürtz,
haben klar. Wir theoretisch Konstanze, sagen wir mal, die normalerweise üblich auch irgendwie 15 oder 5 rennen könnte. Genau, Olivia Gürt. Gesa, wenn wieder fit und also zurück quasi einfach.
Dann ja, klar, Hannah Klein.
Kathi Trost hat jetzt ihre Karriere beendet.
Ja, schade genug, ja.
Christina Hering,
800. Dann haben wir noch Alina Reh auf den längeren Strecken, ja.
Aber die gerade auch am Scheideweg steht, weil die Entwicklungen im Normbereich jetzt auch schon hier greifen, so krass, dass über eine 5 und eine 10 jemand, der absolute deutsche Spitze ist, sich schon schwer tut. Ich meine, ich glaube, Alina hätte sicherlich eine großartige Karriere auf der Straße vor sich. Sagen wir mal, vielleicht tut ihr das Training oder die Trainingsumstellung sogar ganz gut, ohne Spikes und mehr mit mehr Umfängen, weniger Intensität womöglich. Also die hat natürlich auch, glaube ich, die aeroben Fähigkeiten, richtig gute Straßenläufe zu werden. Aber okay, Alina, klar, dann...
Ja, und dann kommen schon die Talente, die dahinter halt sind. Ne? Ja, Yolanda Kalabis leider nach dem 800-Meter-Triumph in der Halle verletzt, hat jetzt sich der Trainingsgruppe da um Thomas Dreißigacke angeschlossen und so weiter. Muss man sehen, wo das jetzt hinläuft die nächsten Monate. Also erstmal wieder längerfristig gesund werden, das ist ja auch so ein Thema. Du musst halt gesund bleiben, alles andere ist ja wurscht. Ne? Das fiel mir richtig. Übrigens jetzt eben vorhin nochmal ein, deshalb da wollte ich nochmal kurz nachhaken. Warum hast du nicht Triple Threshold-Tage gemacht? Weil da wäre ja noch was drin gewesen. Nee, Quatsch. Aber was ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, welche Wettbewerbe bist du noch mit Carbon-Schuhen gelaufen?
Auf der Bahn gar nichts mehr.
Ja.
Und da gibt es ja auch eigentlich nur noch Spikes, die mit Carbon-Elementen zumindest im Laufbereich eigentlich versehen sind, egal welcher Hersteller jetzt. Ich bin eigentlich dann erst ab 2020 mit Carbon-Schuhen gelaufen. Also die letzten Jahre der Karriere sozusagen, weil es davor ja als Adidas-Athlet keine Option gegeben hat. Und ich bin ja seit 2012 bzw. 13 bei Adidas unter Vertrag. Und ich hatte es erst, die ersten Wettkämpfe waren für mich, also der Herbst 2020. Wir hatten, klar, das war dann mitten in der Pandemie, da gab es erstmal im Sommer wenig Optionen. Und ich glaube, ich bin dann im, genau, meine Halbmarathon-Bestzeit, die ist noch aus dem Frühjahr 2020, die bin ich noch in Oldschool
Das wollte ich nämlich fragen, ja. Ne? Das hatte ich nämlich auch.
Halbmarathon-Bestzeit mit 62,50.
Bist du nicht mit Carbon-Schuhen gelaufen, ne?
Nee, da waren Amanda und ich noch die letzten Mohikaner in Barcelona im Elitefeld von 150 Leuten, die mit Oldschool-Schlappen unterwegs waren. Und dann haben wir im Sommer diese Schuhe das erste Mal bekommen. Es gab aber im Sommer ja keine wirkliche Rennoption. Ja. Das heißt, ich bin dann meine 10 Kilometer Straßen-PB im Oktober gelaufen, das war in Berlin, ja? in dem Wald, genau. Wo diese Corona-Editionen für uns gemacht wurden, wo dann halt nur Elite, weiß ich, 50 Leute rennen konnten und so. Und dann Valencia 2020 im Herbst mit der etwas schwierigeren Vorgeschichte. Genau, und dann gab es noch 21, 22, ja, das war es eigentlich dann so. Ja. Das waren so die Zeiten. Und ja, also, wie gesagt, ab da ist dann, glaube ich, auch viel passiert in der internationalen Szene, wo dann viele Leute nach Jahren gemerkt haben, das sind andere Hilfsmittel, die wir haben. Man kann damit anders trainieren, man kann andere Belastungseinheiten machen. Du hast gerade spaßeshalber Triple Threshold gesagt. Also so, das war ja auch die Zeit, wo ich damals dann mit Renato gearbeitet habe und zumindest mal solche Double-Sessions gemacht haben, Special Blocks, wo du den Workout morgens und nachmittags hast. Ich glaube, das wäre mit, also das war so schon, finde ich,
die bist du aber geisteskrank. Die bist du nicht mit Carbon-Schuhen gelaufen?
Oh ja, das bin ich mit Carbon-Schuhen
gelaufen. Ja, das wollte ich fragen, ja, okay.
Ja, weil ich glaube, das anders wäre, da hatte ich ja einmal, das, was ich auf YouTube mal gefilmt hatte, ich habe ja einige gemacht, wie gesagt, eher selten, weil das einfach extrem belastend ist und ein extremer Reiz ist. Also ich habe die jetzt vielleicht 5, 6 in meiner Zeit mit Renato gemacht, 5, 6, 7 vielleicht, und einen habe ich ja mal für YouTube gefilmt, das war, glaube ich, im Sommer 2021 in Vorbereitung auf den Berlin-Marathon. Und das waren ja trotzdem in Summe an dem Tag 45 Kilometer oder sowas mit Einlaufen, Auslaufen, Workout. Das, glaube ich, wäre mit den herkömmlichen Schuhen von früher, zumindest für mich und mein Bewegungsapparat, eher utopisch gewesen, das auszuhalten. Ja.
Gut, du hast natürlich ein Riesenpotenzial noch nicht erschöpft, ne? Das Radfahren.
Ja. Radfahren, ja.
Also kommt mehr und mehr. Da hast du natürlich noch Optionen, ja, auf einer ganz anderen GA1-Ebene einzusteigen.
Richtig, sehen wir jetzt nicht zuletzt auch gerade, das ist voll der Quereinschub, aber bei Kai Pflaume. Und ich glaube, ich weiß inzwischen, was Kai Pflaume macht. Und ich habe aus mir vertrauten Quellen, im weitesten Sinne aus dem Drei-Streifen-Kosmos, eine Idee vernommen, die ich jetzt hier aber nicht sagen werde, weil ich möchte damit Kai jetzt nicht unter Druck setzen, weil sonst hat er morgen so viele Messages wieder in seiner Inbox, wo die Leute wissen, was er macht. Aber ich glaube, ich weiß es jetzt und ich werde es nachher, nach der Aufnahme, werde ich es dir zumindest sagen, Ralf, wir werden da natürlich die Augen offen halten, weil gegebenenfalls sollten wir dementsprechend unsere Podcast-Einladung an ihn schon mal terminieren und planen. Aber es ist nicht mehr allzu lange hin. Und,
also er hat uns ja versprochen, was immer er vorhat, dass er anschließend zu uns kommt. Ja, also freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, weil das Spannende daran ist tatsächlich das, was er als Training jetzt macht vorher. Und das uns halt zu erläutern, das ist bestimmt spannend, ja, als Erinnerung für euch. Ja, er trainiert halt mit Philipp Seib. Ja, die beiden Folgen mit Philipp sind sehr, sehr spannend, die in unserem Archiv drin sind. Könnt ihr euch gerne nochmal rausholen. Und da ist sicher vieles davon dabei, aber was konkret, wissen wir nicht. Und wie genau sie das angegangen sind und so weiter und so weiter, das wird bestimmt ganz spannend. Also da freue ich mich schon drauf. Nächste Woche haben wir auch einen tollen Gast, freue ich mich auch schon drauf, sagen wir auch noch nicht. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei deinen Potenzialen waren wir stehen geblieben.
Achso, bei meinen Potenzialen. die sind noch nicht ganz, die sind nicht ganz ausgereizt, aber es ist okay, so wie es ist. Wie gesagt, ich wollte das vorher auch, der Einschub, der Klang ist vielleicht so ein bisschen hart ist, aber ich bin zufrieden, so wie es ist. Also ich möchte auch jetzt gerade mit der aktuellen Garde, die da jetzt vorne dabei ist, gar nicht mehr tauschen. Nee, nicht battlen müssen, da wäre für mich jetzt, glaube ich, aktuell eh kein Blumentopf mehr zu gewinnen, aber auch nicht in der Drucksituation. Wie gesagt, da geht's ja dann auch immer gleich, und das ist halt das, also anders gesagt, ich komme aus einer Zeit, wo ich versucht habe, Profisport zu betreiben, in den ganz am Anfang, in den Kinderschuhen. Ich kenne das noch, wo du dann ein bisschen den Spaß am Sport verloren hast, weil es zu sehr um sportliche Existenz ging oder im Überleben, finanziell einfach. Ne? Also ich kenne noch die Zeiten, das waren halt die Anfangsjahre so, ja, 2012, 2013, 14, wo du die ersten kleineren Verträge hattest, aber halt gleichzeitig auch Kosten, wie gesagt, Trainingslager, Physio, Ärzte, was du alles selber tragen musst. Und das war dann direkt eine Rosskur, würde ich sagen. So, du hast so ein Ideal im Kopf gehabt, so ein naives 16-jähriges Ich, wo dann denkt, boah, geilster Job der Welt ist, wenn du mal irgendwie dein Hobby zum Beruf machen kannst und Profisportler bist, und dann wirst du aber mal so mit Mitte 20 abgeholt, dass das gar nicht so geil ist, weil es ist auch sehr hart, es ist sehr monoton, es ist mit sehr wenig Geld verbunden am Anfang, und ich fand das nicht so cool, irgendwie, dass du im August teilweise nicht gewusst hast, ob du im November deine Wohnung bezahlen kannst, und das hat schon einfach es hat sehr viel Spaß an dem Sport genommen, wenn du dich ständig mit so rein existenziellen Dingen beschäftigen musst und dann teilweise auch Rennentscheidungen triffst, um Kohle zu verdienen. Also, dass du dann irgendwelche Cityläufe machst, weil du weißt, da gibt es 500 Euro und hier gibt es irgendwie mal, keine Ahnung, und dass du plötzlich auf jeden Fall so Zahlen im Kopf hattest. Wenn du jetzt hier die deutsche Meisterschaft auf der Straße gewinnst, dann gibt es nochmal vom Ausrüster 1000 Euro Bonus oder vom Verein nochmal 300. Das ist eigentlich, das sollte nicht im Kopf drin sein, wenn du an der Startlinie stehst, sozusagen. Und das hat mich damals schon ein bisschen kuriert. Das hat sich dann, Gott sei Dank, durch eigenes Tun, durch vielleicht auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, durch Förderer, sage ich jetzt auch mal, die damals, nicht zuletzt auch bei Adidas, mehr in mir gesehen haben als nur den Athleten, hat mir Möglichkeiten eröffnet, durch Partnerschaften, durch Social Media, durch eine gewisse Open-Mindedness, wie man so schön sagt, anderweitig Geld zu verdienen, sodass dass das nicht so, dass der Sport mit dem Geld nicht mehr so krass verknüpft war. Und das hatte für mich dann über viele Jahre sich sehr frei wieder angefühlt, dass du unabhängig warst von deiner sportlichen Leistung oder nicht ganz, aber sagen wir mal, du hast ein Auskommen gehabt. Ne? Es ging nicht mehr darum, ich muss jetzt bei dem Rennen die Zeit laufen, damit ich nochmal irgendeinen Bonus bekomme. Und das wiederum sehe ich jetzt aber bei anderen Athleten, die gegenwärtig wirklich sehr erfolgreich sind. Ich nehme jetzt nochmal Hendrik als Beispiel. Aber ich stelle mir das natürlich schwierig vor, weißt du, da werden wir sicherlich nächste Woche vielleicht auch drauf kommen. Ja, ist ein bisschen ein anderes Szenario, aber es gibt halt viele aktive Sportlerinnen und Sportler, die auf staatliche Förderung auch zurückgreifen oder zumindest auch in Teilen darauf angewiesen sind. Dagegen ist es erstmal nicht per se was einzuwenden. Aber das sind halt immer nur, oder bei den allermeisten sind es immer nur Jahresverträge. Es gibt überhaupt keine langfristige Planbarkeit sozusagen. Du kannst nur von Saison zu Saison denken, und wenn du eine Scheißsaison hast, vielleicht auch unverschuldet, weil eine Verletzung kommt, eine Krankheit kommt, keine Ahnung. Und sowas darf ja auch nicht im Kopf drin sein. Du musst dir eigentlich einen langfristigen Plan haben. Da haben wir mit Wolfgang Heinicke auch drüber gesprochen. Du musst eigentlich so in Olympiazyklen denken. Das geht aber als Sportler teilweise gar nicht, weil du gar nicht weißt, wie du nächstes Jahr vielleicht irgendwie deinen Sport finanzieren sollst in Deutschland. Und wenn du halt bei der Bundeswehr bist und plötzlich entscheidet dein Fachverband, kann man darüber streiten, ob gerechtfertigt oder nicht. Du brauchst auch eine Basis, aus der sich dann vielleicht eine Spitze entwickeln kann erstmal. Wenn dann aber der Fachverband sagt, wir kriegen auch das Messer auf die Brust gesetzt oder was auch immer für Entscheidungen damit einfließen, die Normen sind jetzt nicht mehr 2,10, sondern 2,850, um Bundeskaderathlet zu sein, woran deine sportliche Stelle in der Sportfördergruppe geknüpft ist. Ja, dann ist das natürlich jetzt nicht unbedingt, also ich glaube, manchmal denken die Leute, das ist jetzt motivierend zu denken, du musst auf einmal 2 Minuten schneller laufen. Es ist in allererster Linie vielleicht auch beängstigend oder lähmend, weil du dann auch dich mit dem Gedanken auseinandersetzen musst, hey, wenn ich das nicht schaffen sollte und ich habe halt im Marathon beispielsweise ja nur 1 oder 2 Shots im Jahr, dann muss ich nächstes Jahr vielleicht auch aufhören. Oder, keine Ahnung, kann das auf dem Level zumindest nicht betreiben, wenn ich in der Woche 200 Kilometer laufe und so weiter und so fort.
Muss dann irgendwas anderes arbeiten oder dir ganz andere Quellen erschließen. Ne? Jetzt auch gar nicht angesprochen haben, war ja die deutsche Meisterin bei den Frauen in Köln. Ne?
Die wollte ich auf jeden Fall noch dazu bringen. Das ist nämlich Hendrik Pfeifers, inzwischen muss man sagen, dazu gibt es auch eine Story, Verlobte seit ganz kurzem, Esther Jakobitz, die ist nicht nur deutsche Meisterin geworden, sondern ist auch 2 Stunden 37 gelaufen und hat im Rennen, ist ein kleines Malheur noch passiert. Und ich rede nicht von einem sportlichen Malheur. Hast du es gelesen?
Ja, habe ich gelesen.
Ja, aber es ist zum Glück gut ausgegangen. Ja, nämlich, hat einen Ring verloren, ja. Mhm. ja, der Verlobungsring von drei Tage vorm Rennen, glaube ich, ist, hat sie wohl einen Heiratsantrag bekommen und hatte den Ring an einer Kette befestigt, den sie sozusagen dann im Rennen auch getragen hat. Und die ist wohl abhanden gekommen oder verloren gegangen und wurde aber von jemandem gefunden und netterweise zurückgegeben.
Aber sie hat ja auch vorher schon gesagt, ich will noch mal schauen, was geht mit Sport, ja. Und auch ja nach dem Zieleinlauf in den Interviews klar gesagt, ihr fehlt Unterstützung. Ja, sie hat ja bei der Breite in der Spitze in Deutschland keine Chance da vorne, irgendwo Kader etc., das ist noch weit weg. Aber sie hat halt ja erstmal jetzt ihr Marathon-Debüt gehabt in Köln, aber wollte halt nochmal schauen, was geht im Laufsport. So, das sind genau halt diese Entscheidungen, ja, die du dann treffen musst. Ja, ist jetzt der deutsche Meistertitel und diese erste Marke, die sie da gesetzt hat, ausreichend, um sich für die Vorbereitung für die nächste Saison entsprechend finanziell ausstatten zu können? Das ist eine große Frage. Das ist auch sicher ganz individuell und jetzt nicht mit Ja, Nein, vielleicht zu beantworten. Aber das wird spannend sein, das zu verfolgen. Ja, ob das möglich ist oder ob das nicht möglich ist. Ja, mit den Optionen, die es ja inzwischen gibt, ja, weil du ja eben über kleine Partnerverträge, über Social-Media-Geschichten und so weiter, sagen wir mal Eigenmarketing, ja, viel, viel stärker sicher auch in der eigenen Hand ein bisschen haben kannst. Aber das ist natürlich auch eine Befassung neben deinem Training, das nicht zu die nicht zu unterschätzen ist. Ja? Also viele denken ja, da machst du mal einen Post oder so. Ja, so geht's nicht. Ja, das funktioniert nicht. Ja? Oder mal eben noch einen Podcast nebenbei machen. Ne?
Das ist auch mehr Arbeit, als man, glaube ich, annimmt erstmal. Also ich habe es immer so begriffen, glaube ich, dass die Möglichkeiten, die wir in der heute sehr stark digitalisierten Welt haben, mit Social Media, mit anderen Formaten, Podcast, YouTube, you name it, was auch immer dir vielleicht zusagt, erstmal ein Toolkit ist, was zur Verfügung steht, was früher nicht zur Verfügung stand. Wenn du aus den 80er Jahren kommst, 90er Jahren, dann warst du auf Gedeih und Verderb davon abhängig, was andere über dich berichten. Also sprich klassische Medien, TV, Zeitung, Radio etc. Und wenn du dort aus verschiedenen Gründen nicht die Relevanz hattest, nicht den sportlichen Erfolg, dann kamst du da nicht vor und warst einfach für Partner auch nicht interessant. Und heute ist es so, man muss das natürlich nicht machen, weil am Ende ist es auch ein bisschen Arbeit, so ist es nicht. Ein Post, der reicht natürlich nicht, aber es sind Möglichkeiten und wir haben den Begriff ja hier im Podcast geprägt und ich lebe danach ja auch. Ich würde mich auf jeden Fall als Chancensucher bezeichnen. Ich habe immer das als eine Möglichkeit begriffen, einerseits Menschen an meinem bescheidenen sportlichen Werdegang teilhaben zu lassen und andererseits dadurch auch so eine Art 365 Tage im Jahr, Berichterstattung klingt komisch, aber Einblick zu geben in das, was man so tut. Und das ist dann im Zweifelsfall natürlich auch für Partner potenziell interessant, in dieser Erzählung, nenne ich es mal, Storytelling mit vorzukommen. Und das hat mir schon sehr stark geholfen damals und hilft mir jetzt noch darüber hinaus, über das Karriereende auf jeden Fall, weil viele von den Partnern, die ich habe, das sind viele sehr, sehr langjährige Partner, schätzen das, schätzen Eigeninitiative, schätzen eine verlässliche Zusammenarbeit und so und denken auch darüber nach, Partnerschaften zu verändern, auszubauen etc. Und das ist oftmals sehr viel nachhaltiger als diese Abhängigkeit von einer Person X, nennen wir es mal Bundestrainer. Häufig ist es ein Bundestrainer, der dann auch über Gedeih und Verderb entscheidet, also der den Daumen hebt oder senkt, um hier mit dem Gladiatorensprache zu bleiben, ob du Bundeskaderathlet bleibst oder nicht. Und wenn du es nicht bleibst, dann bist du von heute oder morgen raus. Da gibt es kein Netz oder doppelten Boden. Da bist du halt einfach auf dich dann alleine gestellt. Und ich kenne genügend Leute, die werde ich jetzt auch nicht namentlich nennen, weil ich will die jetzt nicht in eine komische Situation bringen, aber bei denen das genau so war. Die es am Anfang auch nicht geglaubt haben, weil am Ende, das wird halt leider auch sehr perfide häufig, teils absichtlich, teils unabsichtlich, ich will da nicht immer nur Absicht unterstellen, auch mit jungen Menschen gespielt, mit der Hoffnung, die junge Menschen in sich selber setzen, aber auch in Bezugspersonen und im besten Falle vielleicht auch mal phasenweise Vertrauenspersonen setzen, die aber auch weisungsbefugt sind. Wenn wir jetzt mal wieder Bundeskader und Bundestrainerrollen bleiben, da gibt's bessere und schlechtere, die ich da so erlebt habe. Es gab wirklich auch tolle Bundestrainer. Damit meine ich jetzt nicht nur fachlich, sondern vom menschlichen Aspekt, von einer Art Mentorenrolle, so würde ich es vielleicht sagen. Und es gab auch welche, die das einfach aus eigenen Karrieregründen auch sehr stark ausgenutzt haben. Und jungen Menschen natürlich immer das Gefühl schenken, du bist der nächste große oder, weiß ich nicht, das nächste große Talent und wir glauben an dich und gehen den Weg zusammen mit dir. Und in der Realität bist du halt trotzdem nur eine Nummer. Und das haben auch leider manche Athleten, denen ich das früher gesagt habe, dann irgendwann, wenn sich da eine Gelegenheit dazu ergeben hat, erstmal so als, ich glaube, als Neid aufgefasst von meiner Seite, beziehungsweise gedacht, ah, der Alte, was auch immer, der will uns jetzt hier irgendwas madig machen oder einen Keil zwischen mich und den Verband treiben. Aber es ist einfach so, dass ich oftmals schon gesehen habe in manchen Situationen, worauf das hinläuft oder hinlaufen kann, nämlich darauf, dass du, jeder von uns, ich, aber auch andere, du bist eine Nummer in diesem großen Getriebe. Und solange du nützlich bist für den Verband, für das Fortkommen gewisser anderer Leute, die Karriere machen wollen, da wirst du hofiert, da wird dir vieles bezahlt, da wirst du, ja, bei Bayern sagt man gehutschert. Und sobald das nicht mehr der Fall ist,
kenn ich gar nicht,
das ja, Wort, ja, so halt gepampert ja, so ein ja. bisschen, da wird alles für dich gemacht. Und in dem Moment, wo du aus welchen Gründen auch immer nicht mehr in der Lage bist, diese Rolle auszufüllen, wirst du fallen gelassen. Und manche kamen nachträglich zu mir und meinten, jetzt wissen sie, was ich damals ihnen eigentlich sagen wollte, weil dieses Szenario dann irgendwann eingetreten ist. Und das ist halt natürlich traurig, weil dann viele halt sehr unvorbereitet von sowas getroffen werden und bei manchen ja auch zum Karriereende dann geführt hat. Und ja, das ist halt Teil des Getriebes. Wir könnten gerne mal, ich weiß nicht, Arne ist, glaube ich, nicht so öffentlichkeits, wie soll ich sagen, affin, Arne Gabius, der könnte da bestimmt noch ein paar Geschichten erzählen. Wir könnten Sabrina mal wieder einladen. Also ich glaube, Sabrina Mockmann könnte zu ihrer Verbandsgeschichte auch so manches erzählen. Die hat sicherlich in ihrer erfolgreichen Zeit zweifellos auch davon profitiert und zu Recht, weil sie auch natürlich auch entsprechende Leistung gebracht hat. Aber da gab es sicherlich auch unrühmlichere Szenarien, gerade zum Karriereende hin. Das ist halt einfach dann einfach bedauerlich.
Die hat natürlich auch Glück gehabt mit einem großen Förderer, der sie praktisch ja über ihre ganze Karriere begleitet und gehalten hat, ja, und ihr Optionen geschaffen hat. Wissen vielleicht nicht mehr alle, ja, Oliver Minzlaff, ja, hat Sabrina Mockenhaupt von sehr, sehr, sehr früh, als er selber, glaube ich, noch bei Puma war, unter seine Fittiche genommen und das... Also wahrscheinlich auch noch beratend bis heute. Ja, also die kann ihn sicher jederzeit anrufen und ihn fragen, auch wenn er sicher eine Menge andere Sachen inzwischen als CEO von Red Bull hat. Der hat die gesamte Karriere von Sabrina sie entsprechend gefördert und gestützt und Optionen eröffnet und gegeben, dass sie da letztlich sehr gut von leben konnte, ja, aber nicht aus diesem Verbandssystem heraus, ja, oder aus einem eigentlichen Fördersystem heraus. Das war in Teilen schon auch schwierig, ne? Sag mal, wir waren eben bei Nachhaltigkeit und da haben wir ja ein paar sehr, sehr spannende Zuschriften bekommen. Nach dem Berlin-Marathon. Ja, wir schauen gleich auch nochmal auf eine sehr spezielle Analyse zu der Ökonomie und zu der spezifischen Veränderung des Laufstils von Assefa von 2022 zu 2023. Ja, ganz, ganz spannende Geschichte. Aber es drehte sich natürlich auch in sehr vielen Artikeln, die in Zeitungen, Zeitschriften erschienen sind, die sich sonst nie mit Laufen oder mit Leichtathletik auseinandersetzen, im Wesentlichen um den Schuh. Und da war eine Lesart immer ganz stark oben, und zwar hält nur ein Rennen.
Richtig.
Und dann haben wir uns irgendwann gefragt, wo kommt das eigentlich her? Wo kommt dieses Motiv, hält nur ein Rennen überhaupt her? Und du hast dazu ja auch eine sehr, sehr interessante Zuschrift bekommen, die wir hier sicher auch, wir nennen das mal unsere Quelle nennen, ja.
Richtig.
weil das wirft ein sehr bezeichnendes Bild auf Motive, auf Narrative, auf die Verbreitung von bestimmten, wie soll ich es nennen, Phänomenen, ja, die sich dann verselbstständigen. Und das ist wirklich, wirklich spannend. Ja, also erstmal, was hat das mit dem Einrennen auf sich? Ja, dem Schuh, den Assefa und Amanda Petrus getragen haben, liegt ein Zettel bei, ja, wo drauf steht, man weiß noch nicht ganz genau, wie lange der Schuh hält, aber er hat eine begrenzte Haltbarkeit. Klammer auf, gilt für viele, wenn nicht sogar für alle, der neuen Schuhgeneration, weil diese Verbindung aus Schaum und Carbonelementen halt eine Halbwertszeit haben, die dann eben diesen Effekt stark verlieren. Heißt nicht, dass man die Schuhe dann wegwerfen müsste, nur genau. Sie verbreiten halt diesen Effekt dann nicht in dem optimalen Maße, wie das angepriesen wird.
Genau, also es ist ein Zettel offensichtlich beigefügt. Ich habe den Schuh ja in der Hand gehabt, allerdings nicht im Original-Schuhkarton. Und in dem Zettel ist so eine Art Empfehlung, ich könnte es nicht mehr, den genauen Wortlaut kriege ich nicht zusammen, eine Empfehlung, aber aufgedruckt, wo drauf steht, der Adios Pro Evo 1. Es ist empfohlen, ihn einen Lauf zu tragen, um ihn so ein bisschen einzulaufen im Vorfeld des Rennens und dann das Rennen zu laufen. Und interessant ist diese Verselbstständigung von dieser Nachricht, dass der Schuh gefühlt ein Rennen hält. Und das ist so das, was wo wir auch schon mal ein bisschen drüber uns amüsiert und teilweise auch erschrocken haben, wie das teilweise mit so DPA-Meldungen läuft oder generell Agenturmeldungen. Das wird einmal rausgehauen und manche schreiben dann einfach nur noch davon ab und auf einmal hat man da so eine fast schon erdrückende Nachrichtenlage, wo sich so eine Meinung verfestigt. Dazu kann man eigentlich momentan noch gar nicht sagen, denn der Schuh ist wirklich, der wurde natürlich getestet, aber der wurde natürlich jetzt auch für die Top-Leute, um das natürlich noch möglich zu machen, den jetzt rauszubringen, bevor die Straßenlauf-Saison losgeht, wurde natürlich alles versucht, das den Top-Leuten eben noch als Schuh an die Hand geben zu können. Es gibt aktuell 521, ein paar konnten sich ja auch schon anmelden, da wurde jetzt, glaube ich, ausgelost, wer den Schuh auch frei käuflich erwerben kann.
Ich kenne viele Enttäuschte, die Niete gezogen haben.
Die da leider gar nicht berücksichtigt wurden. Also ich gehe mal davon aus, der wird sicherlich noch in einer größeren Stückzahl, also jetzt nicht in der riesigen wahrscheinlich, aber in einer noch größeren Stückzahl wird der, glaube ich, nochmal kommen. Ich glaube, Richtung Ende des Jahres. Auf jeden Fall haben wir aus dem Adidas Cosmos, also ich durfte einerseits, genau, das muss man vielleicht auch sagen, ich durfte, weil du gesagt hast, Magazine, Zeitschriften, die üblicherweise nicht sich nur mit Laufen beschäftigen, das spiegelt sich auch dahingehend wieder, dass ich letzte Woche eben ein Spiegelinterview führen durfte.
Das ist genau aber da wirklich dazu. Ein sehr, sehr schönes Wortspiel. Kannst du davon am Sonntag ein paar für mich, ja? Ich gebe dir ein paar Worte und du bringst sie in der Kommentierung unter.
Ja? Das mache ich, ja. Ich werde das
versuchen. Spiegelartikel, toll.
und da ging es eben auch drum, da durfte ich zusammen mit Charlotte Heidmann, also eine der Produktentwicklerinnen, die eben maßgeblich mit dem Schuh befasst war, zusammen eben darüber sprechen, ging es eben natürlich auch um diese Geschichte Nachhaltigkeit, Halbwertszeit und so, ging es um Effekte, um Erklärungen bezüglich des gigantischen Rekords von Tigis Assefa. Wir haben aber auch noch aus einer anderen Quelle, aus dem Adidas Cosmos, eine sehr detaillierte Zuschrift bekommen, Namen werden hier geschützt, die aber, die Person ist betraut auch mit den Tests zu diesem Schuh. Und der wurde eben nicht nur mit Top-Athleten getestet, sondern natürlich auch mit Athleten, die 3 Stunden 30 oder was auch immer für ein Laufniveau haben, wenn man natürlich auch das dahingehend abtesten möchte. Und da gab es ganz unterschiedliche, was habe ich gesagt, 3 Stunden 30 ist Quatsch, ich wollte sagen, zwischen 2 Stunden 18 und 3 Stunden 20, das ist so die Range, das ist, wo sie quasi den Leuten den Schuh zur Verfügung gestellt haben.
Also ambitionierte, Leute, ambitionierte Freizeitathletinnen und Athleten, ja. Mhm.
Korrekt, genau, in dem Bereich eben auch den Schuh getestet. Und da gab es ganz unterschiedliche Erkenntnisse, also es gibt Responder und Super Responder, ähnlich wie wir ja schon gemutmaßt haben, was Assefa anbelangt, dass die wohl jemand ist, der extrem davon profitiert. Und es gibt vor allem auch Unterschiede, wie der Schuh aussieht. Also sie hatten Leute...
Also nach dem Laufen aussieht, ne? Wie stark der abgenutzt ist, ja, genau. Mhm.
Genau. Es gab Leute, die sind den Schuh in ihrer Testphase 250 Kilometer gelaufen und der sah mehr oder weniger fast noch so aus, vielleicht ein bisschen schmutzig, aber vom äußeren Erscheinungsbild wie zu Beginn. Es gab Leute, die sind ein bisschen weniger gelaufen, da sah er halt schon deutlich mitgenommener aus. Das hängt, glaube ich, auch immer ein bisschen vom individuellen Laufstil ab, wahrscheinlich wie du auftrittst oder, also das ist halt einfach, das ist, glaube ich, einfach normal. Und was du anfangs gesagt hast, das muss man ja auch nochmal sagen, ich glaube, jeder Carbon-Schuh, der aktuell auf dem Markt ist, ist ein High-Performance-Schuh. Modell, ja, der ist dazu da, dass er dich bestenfalls schneller macht und nicht allzu viel wiegt. Und ja, man kann viel noch verbessern mit den Materialeigenschaften, wie viel Energie-Return die Sohle gibt und dass der Schuh leichter wird. Das ist jetzt ein großer Schritt von Adidas gewesen in die Richtung, wir können den Schuh noch viel leichter machen, weil aktuell sind sie damit unangefochten, also 138 Gramm gibt es keinen anderen Hersteller, der einen Schuh mit den gleichen Eigenschaften hat. Aber da müssen wir uns auch nochmal vor Augen führen, keiner dieser Schuhe, egal welchen, ich nenne es keinen anderen Markennamen, aber egal welche andere Marke ihr nehmt, die sind alle teuer, ja, vielleicht nicht 500 Euro, aber wir reden heute von wahrscheinlich 250, 300 Euro, das ist so der Durchschnittswert, den du für so ein Modell ausgeben musst, und keiner dieser Schuhe ist für 1000 Kilometer gemacht. Das ist einfach nicht die...
du zeigst mir schon wieder, Daumen hoch. Ja, ich weiß gar nicht, was hier los ist in unserem...
Zoom-Call
haben wir irgendwie eine KI?
Ein Feature runtergeladen.
Eine KI, du hast eine KI, die immer wieder mal so einen Daumen reinwirft. Aber bei
wenn ich gestikuliere, dass dann plötzlich eine
virtuelle... Immer mit einer offenen Hand, deshalb ist das sehr lustig. Also, ja, also Philipp wirft mir keine Herzen leider, aber Daumen hoch
zu. Aber Daumen hoch. ja, long story short, diese Schuhe sind alle nicht für die Ewigkeit gemacht. Ich denke, dass so 250, 300 Kilometer ist so der Bereich, wo man viele von den Schuhen, wie gesagt, reell laufen kann, wo du noch den Benefit hast. Du kannst den Schuh wahrscheinlich auch darüber hinaus noch laufen, aber du wirst weniger Effekt haben, weil natürlich einfach die Carbon-Elemente und die Sohlen-Elemente sich abnutzen. Und long story short, also der Schuh fällt jetzt nicht auseinander, wenn ihr einen Marathon damit gelaufen seid.
Genau, und das ist ja das Spannende daran, also jetzt nochmal eben aus dem High-Performance-Bereich gesprochen, auch ein Eliud Kipchoge nimmt den Schuh, den er jetzt in Berlin gelaufen ist, nicht zu einem zweiten Marathon. Ja, einfach um das mal...
Ralf, bitte, komm! Ja. Das überrascht mich jetzt aber.
Ja, also die haben auch vorher keine Schuhe, die sie so hatten, benutzt, also auch bevor es eine entsprechende Konstruktion mit Carbon und Schaum gab. Auch da nicht. Ja.
Aber ich erinnere mich an den Marathon, den Berlin-Marathon von 2015, Ralf. Da hat Eliud den Schuh ganz oft angehabt, schon im Training, laut PK. Ich saß nämlich daneben. Den Schuh da schon ganz oft angehabt. Und das erste Mal ist dann aber ganz komisch diese Sohle rausgerutscht, womit er den Marathon gewischt hat. Obwohl er den so oft schon anhatte. Ja. Der wird gar nicht, also es kamen ja Leute, die kamen auf die Idee, dass er den an dem Tag das erste Mal getragen hat. Aber das
war nur die Sohle.
Ist ganz anders gewesen.
Die Sohle
das ist nur, genau.
Ja, also auch nochmal als Idee, ja, als Christian Blumenfeld das erste Mal in, nicht, der hat ja nicht in Hawaii gewonnen, sondern Gustav Iden hat in Hawaii gewonnen, ja, da hat er Schuhe angehabt, die sind von On am Wochenende des Rennens auf Kona erst zusammengebaut worden. Ja, also das mal als Idee. Ich weiß nicht, wie ihr mit euren Schuhen umgeht, aber wenn ihr eine entsprechende Marathonvorbereitung gemacht habt und einen Marathon gelaufen seid, dann habt ihr ja in der Regel doch ein paar Kilometer hinter euch gebracht. Ich weiß nicht, ob das dann eure Lieblingsschuhe sind und ihr die halt auch nochmal zur nächsten und übernächsten Marathonvorbereitung anhabt. Die reine Lehre ist es nicht, logischerweise. Ja. Wir reden jetzt nicht darüber, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss in der Nachhaltigkeit ist, das ist es definitiv nicht. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber dieses unmissverständliche Schuh hält nur für einen Lauf. Das ist erstmal Quatsch. Ja, weil die Vorstellung ist ja dann, dass der kaputt ist und dann auseinanderfällt. Das ist Blödsinn. Er wird vermutlich nicht dieselben unterstützenden Eigenschaften haben aus der Foam-Carbon-Konstruktion heraus. Ja, richtig. Er wird aber jetzt auch nicht schwerer. Also er nimmt nicht Gewicht zu, wie vielleicht der ein oder andere Läufer, ja, nach einem Rennen, der Schuh eher nicht. Aber auf diesem Motiv sind halt mehrere Artikel aufgebaut. Ja, also auf einer streng genommen falschen Schlagzeile, auf einem falschen Narrativ. Ja, und dazu gab es zum Beispiel in meiner...
International übrigens auch, nicht nur in Deutschland. Ja. Also einmal, ich habe da around alle möglichen Artikel gelesen.
Ja. In meiner Lieblingszeitung, ja, was bekanntlich die Zeit ist, ja, spiegelt sich das auch wieder in einer Kolumne, wo es darum geht, also als ironische Überspitzung, Medaillen für Schuhe zu verteilen. Ja, Klammer auf. Natürlich gibt es diesen Wettbewerb der Schuhhersteller, ja, die da sehr penibel drauf gucken, welche Zeiten wo, bei welchem Rennen bei ähnlichen Bedingungen gegeneinander ausgefochten werden. Das gibt es bei bei Triathlon-Veranstaltungen, es gibt Verlaufveranstaltungen, es gibt Schuhcounts, die gibt es übrigens auch in Hawaii, die gibt es bei jedem großen Marathon. Es gibt in Hawaii völlig überraschend auch Bike-Counts, ja, also wer welche Räder fährt, welche Felgen, welche Gummimischungen, welche Reifen und so weiter. Also das gibt's alles. Ja, und das ist natürlich bei den Schuhen genauso, weil das natürlich auch Markt ist. Ja, so definieren sich ja Marktchancen von Produkten. Ja, und dafür ist natürlich diese Headline zu zerfällt nach einem Lauf bemerkenswert falsch. Ja, aber da wird halt eine ganze Kolumne drüber aufgezogen. Und das ist halt so ein Punkt. Es schreibt halt einmal einer irgendwo falsch und es wird gnadenlos abgeschrieben. Und dann macht das, gerade in der jetzt sehr schnellen digitalen Social-Media-Welt, einmal die Runde um den ganzen Globus. Ja, da habe ich das Beispiel schon mal genannt. Ich habe das Beispiel bestimmt schon mal genannt. Glutamat. Ja, wir sind uns ja alle einig, dass Glutamat total schlecht ist. Glutamat. Und diese Zuschreibung von boah, ganz schlecht, auf keinen Fall essen, ist zurückzuführen auf einen Artikel von jemandem, der damals mit irgendwie Glutamat zu tun hatte. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber ich gebe euch gleich den Link dazu. Ja. Und zwar Anfang der 70er Jahre. Von da aus hat sich dieses Narrativ komplett verbreitet und durchgehalten. Ja, also mindestens mal in der europäischen Diktion, weil in Asien wird das natürlich ganz anders gesehen. Ja, also die Chinesen essen ohne Glutamat, sagen die, wie schmeckt das denn? Ja, nämlich fad. Ja, es ist eine einzige Mediennummer, diese Glutamat-Geschichte. Da gibt es überhaupt gar keinen Beleg für. Keinerlei wissenschaftliche Untersuchung. Es geht zurück auf einen Artikel. Ja. Und das könnt ihr euch in einer Folge von der weltberühmten und von mir äußerst geschätzten My Thing, ne? Heißt die Show bei beim ZDF. Die hat dazu eine, die hat dazu eine Folge gemacht. Und das ist einfach großartig. Also es ist großartig und erschreckend zugleich, ja. Dr. Mai T. Nguyen Kim, ja. Dass sich das so lange hält, ja. Aber so entstehen solche Prozesse und deshalb ist, ja, wir als Journalisten sind halt so getaktet, dass wir immer sagen, stimmt das überhaupt? Wo kommt denn das her? Ja, was ist die Quelle? Ja, ist das eine unabhängige Quelle? Gibt es auch eine zweite Quelle dazu? Eine zweite unabhängige Quelle? Weil das ist halt, ne, Bestätigung ist die zweite unabhängige Quelle. Und dann sticht man ganz oft ins Leere und da ist gar nichts Zweites. Und da ist nur, ja, das hat der von dem abgeschrieben und der von dem. Und wann ist es eigentlich das erste Mal irgendwo gewesen? Ja. Es war dann ein Missverständnis oder eine falsche Übersetzung oder. Also es sind manchmal wirklich absurde Züge, die da zustande kommen. Das ist spannend. Ne? Das ist sehr spannend. Und deshalb sind wir auch gespannt, wie das weitergeht mit den Schuhen und den Rekorden. Und das Schöne ist, das geht schon am kommenden Wochenende weiter. Ja? In Chicago, ja, Peres Cepcichir und, nee, nicht Peres Cepcichir, sondern Cepngetich, ne?
Cepngetich, glaube ich, genau, weil Peres Cepcichir ist
Halbmarathon werden, glaube ich, genau. Ne?
Dazu müssen wir natürlich auch noch
kommen. Ja, kommen wir gleich noch zu. Und natürlich Kelvin Kiptum, aber der hat wohl schon gesagt, dass er irgendwie Probleme hatte, langfristig zu trainieren und nicht auf dem Niveau, wie in London ist. Also, sagen wir mal, die großen Attacken in Richtung Weltrekord hat er erstmal relativiert. Ja.
Richtig, ich habe witzigerweise gestern, als ich noch auf Twitter war, beziehungsweise heute heißt es ja nicht mehr Twitter, sondern es heißt jetzt X, nachdem Herr Musk diese Firma erworben hat, da habe ich einen Tweet gesehen von einem südafrikanischen, ich glaube auch so Laufsport-Journalist-mäßig, und der hatte einen Screenshot gepostet aus einem Let's Run-Forum, das weiß ich deshalb, weil dieses typische leicht gelbe Hintergrundfarbe, da weiß, dass es aus Let's Run ist.
Ich weiß auch schon, was du sagen willst. Ich gebe den Stich.
Da wurde ein Renato Canova wurde da zitiert. Der ist da scheinbar drin? Der ist da wirklich drin. Der hat da teilweise früher seitenlange Abhandlungen geschrieben.
Ich dachte, das wäre ein Fake.
Nein, da steht nämlich wirklich, der hat den Claim bekommen, von den Betreibern diese Website und dieses Forums irgendwie so Legendary Coach oder sowas. Das heißt, der ist schon quasi wie so mit einem Haken versehen, dass diese Person Renato ist. Und der hat früher da wirklich wahnsinnig viel veröffentlicht. Also wirklich habe ich selber auch, bevor wir zusammen gearbeitet haben, total verschlungen, weil er immer mal wieder im Nachgang zu erfolgreichen Marathons die Vorbereitung seiner Athleten dort geteilt hat. Also über nicht nur eine Woche, das ist ja immer so, eine Woche irgendwo rausgreifen ist halt irgendwie alles oder nichts. Das ist halt, das ist nice to have sowas. Du siehst dann halt drei Banger-Workouts so irgendwie, wo du denkst, boah, krass. Aber das macht halt gar keinen Sinn, wenn du den Kontext dazu nicht hast. Und er schreibt da schon dann immer so die letzten 6, 8 Wochen oder sowas rein. Und ich glaube, er war da jahrelang jetzt nicht mehr so richtig aktiv. Und er gab es eigentlich nur diese eine Satz, den er geschrieben hat in dem Forum, also in irgendeinem Thread irgendwie, are you sure Kelvin Kiptum is going to run Chicago? ... Und also offensichtlich hat er auch mehr Informationen aus der Kenia-Bubble, als die meisten Leute, die in diesem Forum aktiv sind. Aber interessant, dass du das jetzt unabhängig davon belegt hast, weil ich habe vergessen, den Link jetzt in unsere Podcast-Gruppe
reinzuposten. Weil wir jetzt gerade bei Quellen sind, ja, es ist dieselbe Quelle. Ne? Weil ich das auch gelesen habe, ja, und deshalb, wisst ihr Leute, genau so geht's, ja. Da sagt Philipp, ja, ich habe das bei einem südafrikanischen Journalisten gelesen und ich sage, ja, nee, ich habe das bei Let's Run gelesen, ja, und dann ist es tatsächlich dieselbe Quelle, nämlich dieser Post von Canova, aber ich bin immer noch nicht 100% pro, ob das nicht ein Fake ist, ob das nicht ein Fake-Account ist, aber I don't know. Ja, wenn du sagst, dass er da häufig unterwegs ist, kann das natürlich ein echter Account sein. Ja und so müsst ihr euch das natürlich jetzt auch inzwischen vorstellen. Ja, früher hast du vielleicht mal eine englische Zeitung gesehen oder gelesen oder was, ja. Aber mehr ja nicht. Und heute geht die Lichtgeschwindigkeit, da geht es einmal in so ein Forum rein, was so rund um die Welt gelesen wird. In diesem Forum steht übrigens auch ziemlich viel Blödsinn drin. Da wird nicht nur hochwissenschaftlich diskutiert, da steht auch ziemlich viel Unfug drin. Aber es ist immer irgendwie, also sagen wir mal so, als Entertainment ist es gut. Ich würde sogar sagen, es ist sehr, sehr gut, ne?
Ja, also für Unterhaltung ist super. Also es gibt wirklich sehr viel Quatsch, was da drin steht, das muss man wirklich sagen. Aber ab und an sind da so ein paar Lichtblicke, würde ich mal sagen, wo man echt aus der Szene was erfährt, was man sonst nicht unbedingt mitbekommen würde, glaube ich. Oder vertiefend, wenn man sich, wie gesagt, mit so Trainingssachen auseinandersetzt. Manchmal hat man dann doch die Möglichkeit, dass da so ein paar Insights veröffentlicht werden über Profi-Trainingsblöcke und sowas. Das ist dann schon ganz nett.
Ja, absolut. Also zum Beispiel ist jetzt halt auch eine Berichterstattung zu Sifan Hassan, die auch in Chicago läuft am Sonntag, ja, und die schon Hinweise darauf gegeben hat, dass sie sich vorstellen kann, in Paris Marathon und 10.000 Meter zu laufen. Dazu muss man aber wissen, das findet innerhalb von 36 Stunden statt. Ja, also ja, das ist natürlich schon mal eine ganz andere Nummer, ja, ihr erinnert euch.
Die erste Nachricht hat mich jetzt nicht geschockt, weil da gab es doch schon Leute, die das gemacht haben.
Ist schon klar, aber sie ist ja auch 1505 und 10 bei den Weltmeisterschaften jetzt gelaufen. Also auf jeden Fall sucht sie ja auch diese Challenges, ne? Aber gleichzeitig gibt es in diesem Forum auch ein Diskussionsthread zu ist Taylor Swift jetzt mit Travis Kelce zusammen oder nicht? Das sagt euch jetzt vielleicht nicht so viel, ja, aber Travis Kelce ist einer der besten Footballer bei Kansas City. Taylor Swift habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ja, gerade große Boulevardgeschichte. Ja, also was hat das bitte schön mit Laufen zu tun? Nichts. Ja, oder meine absoluter Lieblingsthread, ja, why the rate of single men in the US looking for dates has declined. Ich habe keine Ahnung, was die da diskutieren.
Ja, aber dieses Forum ist, glaube ich, so ein Mysterium.
Ja, es gibt wirklich
viel spannende Trainingsdiskussionen
auch immer mal wieder. Ja, also wir haben euch ja letzte Woche auch diese wissenschaftliche Herangehensweise an die Ergebnisse vermittelt. Das ist auch eine Diskussion eben hier auf dieser Plattform gewesen. Also es ist ganz spannend. Ja, ihr könnt da hin und wieder mal reingehen, dann sucht ihr mal nach Philipp, der da hin und wieder wahrscheinlich auch postet. Ich habe noch nicht so viel gefunden von dir.
Ich bin nicht angemeldet.
Nicht
ich bin
angemeldet.
Ein passiver Konsument. Ich bin nicht angemeldet.
Aber du bist jetzt kein Läufer mehr. Jetzt mach mal hin, ey. Ja. Pass auf, aber ich wollte euch ja noch auch eine spannende Analyse, zumindest in den wesentlichen Punkten vermitteln. Und zwar bin ich nicht über das Forum, sondern über eine andere Seite dazu gekommen, und zwar The Balanced Runner heißt das. Das ist ein Laufforum aus den USA. Und die haben sich eine Laufstilanalyse gemacht und reingezogen, und zwar von Tigist Assefa 2022 und 2023. Ja, und das ist sehr spannend, weil das natürlich auch in Relation mit der Schuhdiskussion ist. Nicht vergessen, Assefa hat auch 2022 Carbon-Foam-Schuhe angehabt. Also das war jetzt nichts, dass es ein ganz anderer Schritt gewesen wäre, aber eben noch andere und aus einer anderen Generation. Im Vergleich zu damals, muss man schon sagen, hat sie eben nicht nur gesagt, ja okay, ich kriege jetzt neue Schuhe und dann laufe ich halt einfach mal 3,5 Minuten Weltrekord, sondern dass halt auch ihr Laufstil deutlich ökonomischer geworden ist. Dazu müsst ihr wissen, dass gerade in Äthiopien Laufschule, Ökonomisierung des Laufens extrem groß geschrieben wird und die äthiopischen Läuferinnen und Läufer dafür ja bekannt sind, könnt ihr euch auf YouTube mal auf die Suche begeben, gemeinsam solche, also man kann es jetzt Drills nennen, aber die führen das eher tänzerisch auf.
Choreografien
ja, fast, ne? Genau, ne? Also wie Choreografien, das sind halt Bewegungsabläufe, Bewegungsmuster, die halt in einem laufschrittartigen Fortbewegungsmuster aneinandergereiht werden. Und das sind halt Elemente aus denen, Lauf-ABC etc., aber immer orientiert an Langlauf.
Ja.
Und das ist spannend. Das sieht halt wie so eine Spielerei aus, aber ihr müsst euch das natürlich so vorstellen, das machen die jeden Tag. Ja, das machen die jeden Tag vor jedem Training, vor jedem Lauf. Und das führt dazu, dass sehr viele der äthiopischen Läuferinnen und Läufer, und wenn ihr euch das mal anschaut, die laufen ökonomisch echt toll. Ja, also du wirst da nicht, sagen wir mal, schräge Laufstile wirst du bei denen praktisch nicht sehen. Ja, weil dieses Grundverständnis davon, dass eine Ökonomie des Laufens extrem viel bringt, vollkommen selbstverständlich in die Tagesroutine eingebaut ist. Und seid ganz sicher, wenn ihr es schafft, in eure Tagesroutine Übungen einzubauen, die auf Ökonomisierung, auf Lauf-ABC etc. angelegt sind, werdet ihr definitiv nicht schlechter, ja, was das angeht. Es sind natürlich noch sehr viele andere Elemente. Aber das mal als Vorbemerkung. Ja. Also das machen die jetzt nicht aus Spaß und Dollerei und auch nicht, weil es schön aussieht. Häufig wird dazu, ist es Singen, ne? Oder ist es Singen oder ist es ein Sprechgesang? Ich kann es gar nicht genau sagen.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus Sprechgesang, irgendwie melodisch klingt es trotzdem. Ich überlege gerade, ich muss mir hier eine kurze Notiz machen, dass ich vielleicht so ein Video mit in die Shownotes packe. Ich glaube, bei Sweat Elite gibt's, also man findet es wahrscheinlich auch, wenn man es googelt, irgendwie wahrscheinlich Ethiopian Running Drills oder sowas, aber ich gucke mal, ob ich bei Sweat Elite ein Beispielvideo finde. Sieht cool aus, ist echt imposant und alle dann oft auch so im Gleichschritt und so. Und kenne ich in der Form ehrlich gesagt auch nur von den Äthiopiern.
Ja.
Also, weil es da so eine normale Routine ist einfach. Das ist schon speziell auf jeden Fall.
Also das wird in der Jugend angelegt und das ziehen die komplett durch. Ne? So, das mal als Vorbemerkung. Jetzt zu den konkreten Veränderungen, die ausgemacht wurden im Vergleich der Laufstilanalyse von Assefa 2022 zu 2023. Wirklich spannende Veränderungen. Assefa hatte 2022 einen, ich würde mal sagen, für erfolgreiche Langstreckenläuferinnen nicht untypischen, nach vorwärts gelehnten Laufstil. Ja?
Mhm.
Wo wir ja auch sagen, das kann schon zu einer Ökonomisierung führen, wobei es bleibt natürlich ein komplett individuelles Muster, weil Länge der Unterschenkel, Länge der Beine, Länge, Relation von Unterschenkel, Oberschenkel, Hüfte, Oberkörper, Arme etc. Das ist halt logischerweise individuell, weil bei jeder und bei jedem anders. Und daraus muss man sich ja seinen eigenen ökonomischen Laufstil zusammenbauen. Aber so ist sie gelaufen mit einer relativ starken Verwringung des Oberkörpers. Ja,
Also nicht untypisch, ein relativ weit vor der Brust geführter Armschwung. Findet man auch sehr häufig bei sehr guten Läuferinnen und Läufern. Du läufst ja auch tendenziell eher, dass deine Hände in Richtung Kopf hochschwingen sogar, ne?
Ja.
Also, aber mit spitzem Ellbogen, will ich damit sagen. Ja, das ist bei ihr auch so. Aber eine relativ starke Verdrehung des Oberkörpers, der in diesem Jahr so nicht mehr zu sehen war. Plus insgesamt eine aufrechtere Position. Ja, die amerikanische Bezeichnung dafür ist arched, ja, also eher ein bisschen nach hinten gebogen, ja, aufrecht mit einem deutlich höheren Kopf. Diese Position, ja, wenn ihr euch das mal anschaut, findet ihr zum Beispiel auch bei jemandem, der sich sehr viel mit diesem Thema auseinandersetzt, nämlich bei Patrick Lange. Ja, also nur mal so als eine Stellschraube. Dazu muss natürlich der Rest des Musters passen. Also jetzt bitte nicht alle nachmachen, ja, sondern nochmal, das ist eine individuelle Anpassung einer Top-Weltklasse-Athletin, das sicher erarbeitet wurde mit ihren Trainern und Betreuern. Weil das natürlich dann auch Konsequenzen hat für den Aufsatz des Fußes. Ja, weil wenn ich das mache, setze ich tendenziell ein bisschen weiter in Richtung Hacke auf. Nicht vergessen, da wirkt natürlich diese Schaum-Carbon-Komponente im Wesentlichen, ne? Nämlich Energie reingeben, ja, so, ne? Nur mal als kleine Vorstellung. Aber das ist eine deutliche Veränderung und etwas, was wir beim letzten Mal auch schon diskutiert haben, eine etwas größere Schrittlänge. Ja, hatten wir letztes Mal ja auch schon in dieser Diskussion der beiden Wissenschaftler, ja, eine etwas größere Schrittlänge. Hatte nicht Patrick Lange das auch schon gesagt in unserer Berlin-Episode? Ich meine ja,
Special-Folge.
Ne? Genau, ja. Erinnerte mich jedenfalls auch an die Diskussionen, die wir schon hatten. Und was auch spannend ist, eine höhere Kadenz.
Das ist interessant, weil eine längere Schrittlänge klingt erstmal ganz gut, dass du pro Schritt vielleicht ein paar Zentimeter mehr Boden gut machst. Geht ja aber dann ganz gerne, wenn, wie soll ich sagen, die Overall-Fitness, die Kraft nicht mit gesteigert werden kann, mit einer niedrigeren Schrittfrequenz oftmals einher. Beides gleichzeitig zu verbessern ist ja nicht so einfach. Könnt ihr euch ja leicht vorstellen. Du machst längere Schritte, aber auch noch schneller. Das ist ja quasi natürlich so das, was man anstrebt, aber natürlich im Endeffekt schwierig ist. Oftmals ist ja so, wenn du eine höhere Schrittfrequenz möchtest, dann musst du eher die Schritte ein bisschen verkürzen. Hier wird jetzt das eine länger und die Frequenz höher. Das ist natürlich schon speziell und eher ungewöhnlich, beziehungsweise nicht so einfach zu erzielen.
Ja, das ist also interessant jedenfalls, ja. Weil das ist ja so eine Mischung. Man kann ja versuchen, durch bewusste Veränderung die Kadenz zu erhöhen, ne? Also Schritte pro Minute. Ja?
Genau.
Ich versuche das schon lange, mir gelingt es nicht. Ich weiß nicht, du hast ja auch die 3D-Analyse mal gemacht und da war ja auch die Empfehlung, eher eine etwas höhere Kadenz zu machen, wenn ich mich richtig erinnere. Hast du das geschafft?
Ich habe mich ganz schwer getan im normalen Daily-Laufbereich, also sprich normale lockere Läufe, mittlere Läufe. Da habe ich mich relativ schwer getan, aus so einem manifestierten Muster auszubrechen. Aber interessant war, dass wenn ich Wettkampf-Pace gelaufen bin, also Richtung Halbmarathon, Marathon-Tempo, also das war ja bei mir dann damals so halt unter 3,10er Pace, hat sich das automatisch angepasst. Und zwar habe ich das dann natürlich mit dem Wissen, was ich durch diese 5D-Lab-Analyse hatte, viel öfters geguckt, was meine Schrittfrequenz, wie die aussieht. Und die ist sehr viel höher, wenn ich schnell laufe, aber gleichzeitig die Schrittlänge ja gleich bleiben sozusagen. Während hingegen die Schritte oft lang sind, aber die Frequenz natürlich sehr viel niedriger, wenn ich jetzt Viererschnitt oder sowas gelaufen bin. Also je schneller ich gelaufen bin, desto mehr hat sich das automatisch so eingeschliffen, wie es eigentlich optimal ist. Und vielleicht ob es eingeschliffene Faulheit war, warum auch immer. Also wenn ich locker gelaufen bin, habe ich trotzdem die gleich langen Schritte gemacht. Verändert hat sich nur, wenn ich schneller gelaufen bin, tatsächlich die Schrittfrequenz und die Schrittlänge ist mehr oder weniger die gleiche geblieben. Ja, woran man ja sieht, was ich gerade gesagt habe, dass es eigentlich ungewöhnlich ist. Also beides hochzubringen ist schwierig, wirklich schwierig, weil das braucht ja eine gewisse Kraft oder auch, naja, auch am Ende auch irgendwie aerobe Fähigkeiten, einen gewissen Schritt laufen zu können von der Länge her. Aber den dann auch noch in einer hohen Frequenz ist ja wirklich bemerkenswert, wenn man das kann. Und das ist bei vielen dann oft eher halt in der Race Pace irgendwie möglich. Und das dann aber noch zu verbessern, das ist krass.
Ja, ja.
Wäre wirklich spannend zu hören oder zu erfahren, wie die das geschafft haben.
Ja gut, letztlich kannst du ja immer versuchen, die Frequenz zu erhöhen. Das ist zum Beispiel auch beim Radfahren eine wesentliche Geschichte. Ja, also die Profi-Radfahrer fahren mit einer deutlich höheren Kadenz als Amateure. Ja, wie gesagt, ich war ja am Dienstag da in Münster bei dieser wunderbaren Geschichte Münsterland-Giro. Ich habe das schon, glaube ich, das ein oder andere Mal angesprochen. Es war wieder so ganz angenehmes Rennen, kein Agro-Scheiß, ja. Sicher heterogene Gruppen, Leute, die nicht oft oder gar nicht in Gruppen fahren und das nicht so gewohnt sind und so, aber keine Schreierei, sondern einfach mal, hey, hier, zeig mal an oder ja, mach mal so oder so. Also wirklich super angenehm. Aber eben da auch, da habe ich eben auch Leute gesehen, die treten da in einer langsamen Kadenz, wo es mir schon wehtut. Ja? Also in der gleichen Geschwindigkeit, wie ich gefahren bin. Und wo ich denke, okay, jetzt stell mal vor, die würden jetzt eine höhere Kadenz machen, die würden mir eine Viertelstunde abnehmen. Ne? Weil wenn du so hart drauf drückst und langsam drückst, das ist halt viel weniger effektiv, als wenn du schnell rollen lässt. Ja? Und das machen Profis extrem viel besser als Amateure und Profi-Radfahrer noch mal besser als Profi-Triathleten. Und so ähnlich ist das eben beim Laufen auch. Ja, sag mal deine Kadenz. Ja, ich sag dir dann meine. Die ist meistens so 148 bis 150. Das ist so langsam kannst du deine Füße gar nicht voreinander setzen. Das ist gehen.
Ich glaube, bei uns hieß es, dass das irgendwo gut wäre, wenn man 170, 180
ist, leider ist das so, ja. Und überlegt mal, Leute, das sind 20, ja. Also da bin ich meilenweit von entfernt, ja. Mhm. Also das heißt, also ich würde mir jetzt erstmal so tippelschrittig vorkommen.
Ja, ne? ja, genau. Das ist ja oft das, wenn du sagst, die Frequenz erhöhen, passiert ja oftmals genau das, dass dann eigentlich diejenige erstmal versucht, kleinere Schritte zu machen, um diese Frequenz hinzubekommen. Und die Schwierigkeit ist ja, und das ist, ich wiederhole mich, glaube ich, aber es ist ja ein Kraftthema, die gleich langen Schritte beizubehalten, aber in einer höheren Frequenz ist super schwierig. Also der erste Step ist, glaube ich, einfach fürs Feeling tatsächlich die Schritte erstmal zu verkürzen, um sich vertraut zu machen mit der höheren Frequenz.
Ja, vom Feeling her habe ich auch immer ein gutes Gefühl. Also das ist Wahnsinn.
Und dann gucken, dass man die Schritte irgendwie länger bekommt. Ja. Aber es ist schwierig, ja, es ist echt schwierig.
Ja. Ja, also
zumal das ja bei allen Menschen sehr eingeschliffen ist. Ja. Also du machst das ja irgendwie so, wie du es halt dir angewöhnt hast. Und das je nachdem, wann man da mit anfangen möchte, das zu verändern, ja, schwierig. Ich sage immer, Laufstil ist ja wie so ein Fingerabdruck irgendwie. Der ist halt jedem Menschen sehr eigen und ja. Natürlich kann man im Vergleich zu einem Fingerabdruck, kann man es schon verändern, aber es ist mit sehr viel, glaube ich, Geduld und Mühe verbunden.
Ja, aber ich habe ja gesagt, wir werden uns in den nächsten, sagen wir mal, verbleibenden Folgen bis zum Jahresende, Es ist erschreckend, aber es ist nicht mehr so lange.
In unseren Planungen ist es nicht mehr lange.
Ja, ihr wisst ja, wenn es die Marzipankartoffeln und die Spekulatius im Laden gibt, dann hat das letzte Drittel des Jahres angefangen und ist eingeläutet worden. Ja, und was soll ich sagen? Die Marzipankartoffeln schmecken genauso gut wie letztes Jahr. Ne? Also Weltklasse. aber habe ich schon Verabredungen, mich damit nochmal auch selbst nochmal intensiv auseinanderzusetzen, also mit Laufökonomie. Ja, und das werden wir dann sicher auch hier nochmal spiegeln. Ja, nochmal zu dem Autor dieser Videoanalyse, Jay Greenke heißt er, der dieses Forum betreibt oder jedenfalls einer der wesentlichen Autoren da ist. Ganz spannend ist die Conclusio, die er und seine Bubble daraus ziehen. Ja, sie haben kein Interesse mehr an Roadrunning oder an Bahnleichtathletik, weil die Schuhe alles verfälschen würden. Ja, und dann gibt es darunter eine sehr heilige Diskussion über technische Veränderungen im Sportbereich. Also von Formel 1 über Radfahren natürlich, ja, weil da gibt es natürlich auch extreme Veränderungen.
Und dann die letzte Beweiskette, die Rünke und seine Leute vorbringen. Ja, aber laufen und schwimmen kann man halt auch ohne alles. Also ich möchte gar nicht, dass ihr alle nackt lauft oder nackt schwimmt, ja. Und beim Schwimmen ist es natürlich ein Riesenunterschied, was du für einen Anzug anhast. Ja, da hat ja auch diese Revolution mal stattgefunden. Die ist dann irgendwann wieder zurückgedreht worden, weil die Ganzkörperanzüge verboten wurden. Aber im Laufen hat sich das jetzt nochmal so entwickelt. Da brachte halt einer auch das Beispiel von Stabhochsprung. Und das finde ich eigentlich ganz gut, das Beispiel. Weil dann sagt Grüke, ja, also Stabhochsprung kann ich ja nicht machen ohne einen Stab. Ja, aber angefangen haben die mit Bambusstäben. Ja, und wir sind jetzt bei ultraleichten Carbonstäben. Das ist ein vollkommen anderer Sport seitdem. Ja, und die sind früher übrigens auf entweder so Muldenhügel oder auf Sandhügel gesprungen. Ja, und sind da auch aus 4 Meter Höhe. Also Leute, springt mal bitte aus 4 Meter Höhe irgendwo hin. Macht es besser nicht. Ja, don't ever do this at home. Ja, aber so war Stabhochsprung in den Anfängen. Also das ist halt auch eine unglaubliche Entwicklung, die da stattgefunden hat, aufgrund der Materialien und der Techniken, die da entstanden sind. Und natürlich ist es ein Unterschied, ob ich auf einer Aschenbahn mit einem 18er Schraubstollen laufe oder auf einem High Mondo mit den Carbon Spikes von heute. Aber das ist nochmal eine Entwicklung. Ja? Deshalb wollten sie jetzt sich nur noch Trailrunning angucken. Dann haben sie aber festgestellt, da das bei dem UTMB einer mit Supershoes gewonnen hat zuletzt. Und dann jetzt wissen sie auch nicht mehr, was sie machen sollen.
Ja, da ist ja Adidas jetzt auch im Game. Genau. Haben wir da auch entsprechend einen Schuh jetzt zum UTMB rausgebracht, der letztes Jahr, glaube ich, schon als Prototyp im Einsatz war. Und ja, also es ist immer eine schwierige Entscheidung. So, man will ja auch nicht so alt klingen. Ich möchte auch nicht alt klingen. Die Frage ist halt immer, es ist, glaube ich, irgendwo der
natürliche Lauf
der
Welt. Damals war es auch alles toll, ne?
Ja, so hört sich's immer schnell an. Also es ist, es ist so, wie wir früher gelaufen sind, auch in den Anfängen Marathon ist was anderes, wie es heute ist. Ich bin aber jetzt nicht grundsätzlich ein Gegner davon. Ich finde es ein bisschen schade, dass Weltrekorde, aber vielleicht auch auf der Bahn, hängt da auch mit den Schuhen vieles zusammen, vielleicht einfach ein bisschen inflationärer geworden sind, was, glaube ich, den Wert eines Weltrekords ein bisschen verwässert hat. Ich verweise ja auch immer gerne aufs Schwimmen. Das war in der Zeit ja auch so. Ja. Da bist du ja gefühlt im Wochentakt, sind irgendwelche Weltrekorde aufgestellt worden. Und dann wird es sehr beliebig, dann interessiert es auch in den Nachrichten keiner mehr. Und selbst wenn Fans anfangen, sich nicht mehr so richtig dafür zu interessieren, dann wird es selbst für die Sportart ja ein bisschen problematisch. Insofern, das ist vielleicht der kleine Wermutstropfen, den ich da oftmals bei spüre, weil früher war so, da gibt es auch Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, die vielleicht schon länger dabei sind, die das ähnlich sehen. Früher hast du eine Leistung X gehabt, die war total anerkannt und die war krass und war so eine universelle Vergleichbarkeit irgendwie. Und es war selten, wenn sowas verbessert wurde. Und dann ist jetzt schon irgendwie so, das ist ja nicht nur Joke, was wir da machen. Oder weißt du, wie mit Sebastian Händel im Gespräch jetzt vor 2 Tagen, wo ich gesagt habe, hey, du, 2.8 ist doch das neue 2.10, 2.11, oder? Da hat er auch gelacht und hat gesagt, ja, man weiß irgendwie gar nicht mehr, was ist was wert eigentlich so. Du hast früher gewusst, du trainierst das und das und hast eine Halbmarathon-Bestzeit, dann ist das vielleicht so eine Leistung, das ist krass. Überleg mal, der Rekord von Arne Gabius damals, also den er gebrochen hat in Frankfurt, der stand 27 Jahre. Und ich bin jetzt gar nicht, wie gesagt, ich will nicht einen auf so Oldschool machen, so, ja, das war immer, früher war alles besser, aber ihr könnt euch schon vorstellen, weil ihr kommt alle aus der Laufbubble und viele sind ja schon lange Lauffans, vielleicht auch, wenn ihr jetzt nicht jeden Profi-Entwicklung mitverfolgt, aber ihr könnt euch vielleicht in Ansätzen trotzdem vorstellen, was das in der Szene damals für ein Aha-Ding war, so 27 Jahre stand das da, also in Stein gemeißelt eigentlich, und das hat Arne damals eingerissen und das war wirklich krass. Und um Gottes Willen, Amanal, super Typ, wir sind privat befreundet, alles super. Ich will seine Leistungen in keinster Weise schmälern. Wahrscheinlich hätte Amanal auch Arnes Rekord ohne Supershoes gebrochen. Aber die Fortschrittsrate, wir sind ja nicht nur von 2.8 auf 2.06, sondern jetzt sind wir bei 2.04. Oh, der Daumen kommt wieder hier eingeblendet, virtuell, warum auch immer. Ich finde das irgendwie, einerseits ist es toll, aber einerseits ist das auch eine Entwicklungsrate, wo weiß ich nicht, es wird ein bisschen zu beliebig. Weiß ich, mich würde deine Meinung dazu interessieren, Ralf, weil du bist natürlich auch aus journalistischer Sicht ja auf der anderen Seite, also auch als, wie gesagt, Medienschaffender. Ist es für dich noch so besonders wie früher? Wir müssen jetzt nicht beim Marathon bleiben, wir können auch auf 10.000, die 10.000 Meter Rekorde. Früher, Heilige Boslassi, Bekele, die standen ewig. Auch in Mo Farah hat sich da nie irgendwie in diese Region vorwagen können. Das hatte so eine krasse Wertigkeit irgendwie. Und das ist ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen abhanden gekommen vielleicht.
Also ich weiß noch ganz genau, dass mein erster Weltrekord, den ich live in einem Stadion sogar, glaube ich, da waren wir sehr, sehr nah an der Bahn dran, verfolgt habe, war Arturo Barrios, hieß er, glaube ich, oder Arturo Barrios, also jedenfalls der Mexikaner, der in Berlin Weltrekord über 10.000 gelaufen ist. Und das war schon magisch, muss ich echt sagen. Ja, also vielleicht war es auch, weil es das erste Mal für mich war, dass ich das erlebt habe, aber das war wirklich magisch, ja. Und so verfolge ich das heute nicht mehr. Ich bin ja sowieso ein Befürworter von spannenden Wettkämpfen und nicht dieser Zeitenjagd.
Diese Hetze, ja. Zeitenhetze, ja.
Weil wir haben darüber ja auch diskutiert, ja. Du hast das ja richtig eingeordnet. Ja, dieses Orientieren an der 2-Stunden-Marke für den Männermarathon ist ja letztlich gar nicht so groß von der Verbesserung, wie die Verbesserung, die Assefa jetzt hinbekommen hat. Also das ist ja, nur, weil es zufällig diese Schallmauer ist, also diese 2-Stunden-Barriere, ja, aus einer vollkommen willkürlichen Festlegung der Marathondistanz, ja, die ja aus dieser, aus dieser crazy Geschichte mit dem englischen Königshaus von 2008 zu tun hat. Ja, war damals ein König, ne? Aber ist ja total zufällig festgelegt worden. Ja? Also so viele Zufälligkeiten, die dann dazu führen, dass wir heute in einer oft sehr faktenorientierten Welt dann da sehr so drauf schauen und das so überhöhen. Ja? Ich weiß, dass halt auch die erste 4-Minuten-Meile, ja, so, das waren halt auch so Geschichten, die vor allem in England so ganz groß gespielt wurden. Das ist heute nichts Besonderes mehr. Ja. Deshalb verliert das dann so ein bisschen an Reiz. Und ich glaube, dass das endlich ist, sich ergötzen an Weltrekorden. Ist wahnsinnig endlich und lutscht sich ab. Aber der spannende Wettbewerb, ja, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, der bleibt ja erhalten. Und das ist fast sogar egal, auf welchem Niveau das stattfindet. Ja, das ist halt immer so, du entscheidest dich dann und dann ja. Und das ist für mich eher der Reiz des Sports als was anderes. Ne?
Ja, das stimmt. Also,
aber wir haben ja noch eine andere Ebene. Ja? Jetzt kommen wir wieder zu unserem Lieblingsthema Doping. Ja? Da sind wir letzte Woche gar nicht mehr zu gekommen. Ja? Diese fantastischen Wettbewerbe in Delhi. Ja?
Oh ja.
Wo die Leute weggelaufen sind von den Dopingkontrolleuren und nur noch einer angetreten ist zum Finale und so weiter. Ja? Aber ich habe euch ja gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht mal über Doping schimpfen, aber die Forschung geht ja weiter. Und da gab es jetzt einen sehr, sehr spannenden Artikel. Das ist eigentlich gar nicht jetzt auf Sport ausgelegt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es her habe, aber manchmal bin ich in so Newslettern drin, die sich halt mit sportmedizinischer Forschung befassen. Jedenfalls ist jetzt für eigentlich Übergewichtige, ja, eine Forschung in Gang gesetzt worden. Und zwar ist da ein Medikament entwickelt worden, das im Moment noch auf dem Teststadium mit Mäusen unterwegs ist. Ja, aber das wird sehr viel gemacht, weil da sehr ähnliche Muster eine Rolle spielen wie bei Menschen später auch. Und da ist es so, dass die Mäuse, die mit diesem Medikament unterwegs waren, bei entsprechenden Lauftests 50% weitergelaufen sind nach Einnahme dieses Medikamentes als vorher. 50%. Okay, wir hatten es hier mit übergewichtigen Mäusen zu tun. Ja, weil nochmal, da geht es halt um die Abnehmforschung. Ja, in Amerika Diabetes, Übergewichtigkeit, ein sehr, 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 sehr großes Thema. Gebe ich euch gleich noch ein Beispiel. Jedenfalls, dieses Medikament vermittelt über chemische Botenstoffe den Muskeln das Signal, dass sie trainieren würden, ohne dass sie das tatsächlich tun. Ja, so, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, also es wird eine Suggestion im Muskel erzielt, dass man sehr viel trainiert.
und dann finden die entsprechenden metabolischen Anpassungen statt, ohne dass ja eine einzige Tatze fortbewegt wurde, wie hier in diesem Artikel, in diesem Artikel geschrieben wird. So, da kann man jetzt sagen, ja, okay, das ist ja noch alles weit entfernt und so, ja, aber dann steht halt, wo diese Forschung stattgefunden hat. Und dann bin ich natürlich sehr aufmerksam geworden. Erstens, weil meine Frau dort studiert hat, nämlich an der University of Florida, von der wir aber wissen, dass da nicht nur eines der berühmtesten American Football Teams im College-System unterwegs ist, sondern dass es auch eine sehr, sehr gute Schwimmabteilung und eine herausragende Leichtathletikabteilung hat, auf jeweils absolutem Weltniveau. Der Übergang zum Sport ist ja sehr klein. Ja, also und in dem Bereich, ja, Medikamente zur Bekämpfung von Übergewichtigkeit wird so unfassbar Geld verdient, das könnt ihr euch nicht vorstellen. In dieser Woche hat die Firma, die das im Moment führende Medikament zum Abnehmen, Wegovy heißt das, vertreibt, seine Jahresbilanz vorgelegt. Das ist ein dänisches Unternehmen, die dieses Medikament vertreiben, das vor allen Dingen in den USA als Spritze verabreicht. Man hat keinen Hunger mehr. Ja, das Hungergefühl wird dadurch komplett unterdrückt. Extrem verbreitet ist. Alleine der Umsatz dieser Firma hat dafür gesorgt, dass die Wirtschaft ein Wachstum hat in Dänemark. Nur der Umsatz von dieser einen Firma. Ja, also darüber reden wir. Ja, wir reden halt da so über unglaubliche Umsätze, die da gemacht werden. Und der Missbrauch im Sport durch solche Forschung, die an ganz anderer Stelle ja auch einen sinnvollen Hintergrund hat, ist leider sehr, sehr, sehr schnell. Und der Link wird da sehr, sehr schnell hergestellt. Ist das jetzt also Sinn oder Segen oder Fluch oder Endzeit?
Also für Sport ist immer solche medizinische Forschung eher Fluch, weil wir wissen ja auch, nicht zuletzt aus dem Radsport des häufigeren, aber wahrscheinlich in allen Ausdauersportarten ähnlich, dass der Einsatz von noch nicht zugelassenen Medikamenten durchaus nicht unüblich ist im absoluten Top-Bereich, was nämlich den großen Vorteil, also ich sage jetzt bewusst Vorteil mit Anführungszeichen, ihr könnt das jetzt hier nicht sehen, so, aber Vorteil hat, dass diese Medikamente natürlich auch nicht gefunden werden. Also, weil was soll der Dopingkontrolleur testen, wenn man noch nicht weiß, dass dieses Medikament existiert.
Also ich meine, die guten Dopingforscher lesen das natürlich auch, ne? Die haben den Newsletter vor mir. Ne? Also das ist ja klar. Ja. Ne? Aber es ist natürlich trotzdem ein Hase- und Igel-Spiel.
Richtig, und deswegen, das folgt natürlich dafür, dass aber auch viele Menschen, die betrügen wollen, aus den unterschiedlichsten Motiven natürlich, immer riskantere Wege gehen. Also keiner von uns, der hier zuhört, also ich würde mal unterstellen, dass die wenigsten von uns überhaupt Interesse haben, irgendwo in ihrem Leben groß zu betrügen, aber im Sport, da finde ich es noch am unwichtigsten in weitesten Teilen. Und dann kommt noch dazu, mit einem nicht vorhersehbaren gesundheitlichen Risiko, sprich nicht zugelassene Medikamente, sich irgendwas reinzuhauen, um am Ende schneller zu laufen. Mein Fall wäre es nicht, gibt aber bestimmt genügend andere, die sowas in Erwägung ziehen und halt einfach nicht darüber nachdenken, was dann im Worst Case passieren kann. Es gibt immer wieder diese tragischen Dreizeiler in Zeitungsartikeln, aber auch online, wo ich sage, da werde ich immer ein bisschen hellhörig. Das muss nicht immer was mit Doping zu tun haben, aber es ist halt trotzdem auch in der Vergangenheit schon häufiger der Fall gewesen. Was weiß ich, 34-jähriger Ex-Radprofi, überraschend verstorben oder sowas. Das ist halt immer, das kann natürlich auch andere Hintergründe haben. Es kann auch sein, dass man einen Infekt verschleppt oder was auch immer, aber es ist auch nicht auszuschließen, dass das mit irgendwelchem Substanzmissbrauch zusammenhängt.
Deshalb, erstens, nutzt die geile Herbstzeit, um laufen zu gehen, ja. Aber vielleicht.
Richtig.
Ja, macht euch auch einen Termin bei eurem Kardiologen, ja, weil wie lange ist euer letzter Check schon her? Ja, immer mal dran denken.
Zu lange bei den meisten wahrscheinlich.
Genau, ne? Ich habe jetzt gut reden, ne? Und wie immer große Fresse, ja, weil ich habe sie gestern angerufen.
Sehr gut.
Und zumindest den Termin schon mal annonciert. Ne?
Aber ja, ist ja wirklich wichtig, dass man da keinen Blödsinn macht. Ja, Corona-Infektionen nehmen leider wieder massiv zu und jetzt kommt sicher dann auch irgendwann mal wieder ein bisschen mehr regnerische und kühlere Jahreszeit und Infektionen nehmen zu. Also ne, seid vorsichtig, aber habt Spaß draußen. Wir hören uns nächste Woche. Wie war das nochmal? 8.45 Uhr, also wieder eine Nachtschicht. Ja?
55 okay. Erst. Wir waren ja gnädig für euch. Also ihr könnt gerne noch euren 40 Kilometer Lauf morgens um 5 Uhr starten, damit ihr dann pünktlich zum zweiten Frühstück vorm Fernseher sitzen könnt. Nee, Spaß beiseite. 8.55 Uhr, Bayerischer Rundfunk. Ab da sind wir live. Und ich glaube, das wird eine schöne Sache. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ist ein neues Umfeld. Ich darf das zusammen mit... Ich glaube, es wird auch gestreamt. Okay. Doch, ja, glaube ich. Und ich darf zusammen mit Tobias Barnasol am Mikro sitzen im Studio. An der Strecke, oh, auf jeden Fall Markus Othmer und noch jemand, wo ich jetzt gerade nicht mehr auswendig weiß.
Aber das wird, glaube ich,
könnte sein. Ja. Ich habe noch nicht so viel mit den BR-Kollegen in der Vergangenheit arbeiten
und,
dürfen.
Und ihr wisst ja, ne, in Bayern ist ein wichtiger Termin am Sonntag. Nämlich
ich Wahl. Natürlich schon längst ins Briefwahl ja, gemacht, natürlich, ne? Weil ich könnte am Sonntag jetzt schwer reden.
Weise und klug, ja. Dass wir auch morgen noch kraftvoll in unseren Apfel beißen können.
So ist es. Liebe Leute, viel Spaß an eurem Wochenende. Wer in München rennt, dafür natürlich schon mal viel Erfolg. Wer woanders rennt, auch dafür viel Erfolg. Geht raus, lauft, genießt den schönen Herbst und wir hören uns nächste Woche.